Hallo, hier ist der Daniel und ich bin auch heute nicht alleine, sondern ich habe gleich zwei Gäste hier und das freut mich besonders, denn es sind Freunde des Hauses. Die beiden waren hier schon mal im Spätfilm ohne Paula und mich. Ich war schon mal bei ihnen mit beiden habe ich schon für Schöner Denken von der Nippon Connection gepodcastet. Mit dem einen habe ich schon bei den Cinematic Smash Brothers gepodcastet und mit dem anderen schon hier im Spätfilm im Filmopery. Hallo, wer seid ihr denn? Sagt das mal.
Also ich bin der Alexander und ich habe mich ja mit dir quasi bis aufs Blut hier eingestritten bei den Cinematic Smash Brothers. erst recht vor kurzem oder eigentlich schon vor längerem, aber zumindest release-technisch vor kurzem. Und ich bin die eine Hälfte von den Abspannguckern und die andere Hälfte ist?
Hallo, hier ist der René. Ich bin die andere Hälfte vom Abspanngucker-Podcast, jawohl.
Genau, und den René kennt ihr schon, wenn ihr unsere Folge zu Irreversibel gehört habt. Da war er zu Gast und wie gesagt, beide waren auch schon mal im Adventskalender. Also wir haben schon jetzt in den 2 Jahren, die wir uns kennen, eine große Historie zusammen durchgemacht, was?
Ja, schon. Und uns auch persönlich getroffen und alles.
Ja, ja, ist nice. Ja, wie gesagt, ihr seid auf jeden Fall hier auch Freunde des Hauses. Und ich bin Fan von euch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Oh, danke.
Danke. Erzählt doch mal den anderen, die hier vielleicht zuhören, wer ihr seid und was so euren Podcast besonders macht.
Du darfst, ja, Alex, ich hab's das letzte Mal machen müssen.
Also wir sind die auf alle Fälle mit den relativ langen Podcasts. Bei uns kann eine Sendung jetzt auch mal so 2 Stunden dauern oder 3 Stunden. Oder wir haben ja mit Schöner Denken mal gesprochen über Heat, das waren dann 4 Stunden. wir besprechen Filme eher analytisch, sehr, sehr ausführlich. Ich würde behaupten, wir sind jetzt weniger so die ganz klassischen Filmkritiker, sondern wir versuchen dann immer ein bisschen rauszufinden, wie ist der Film geschrieben und wie ist er halt strukturiert und wie ist das Ganze so aufgebaut. Und wir haben halt so als, naja, unser unique selling point ist ja, dass wir das Blake Snyder Beach nicht, dass wir das Blake schon, ich kann nicht mehr sprechen, das Blake Snyder Beach hier immer rauskramen. Und das ja war so ein Drehbuchautor und Guru und der hat seine 15 Punkte gehabt, anhand deren ein Drehbuch strukturiert sein sollte. Also ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, aber wir versuchen Filme dann erstmal kurz zu besprechen, halt auch mal mit den klassischen Sachen, was sind die Hintergründe und wer war dabei. Aber dann diese Beats durchzugehen und zu gucken, wie ist die Story geschrieben, wie ist das aufgebaut, wo kommen bestimmte dramaturgische Punkte vor und so weiter und so fort und gehen das halt dann auch immer schön durch. Und ja, das hat sich für uns ganz gut bewährt und es ist halt praktisch, um einfach durch einen Film gut durchzukommen. Und ja, ansonsten sind wir auch die Westworld besprechen, also irgendwann bei der 3. Staffel.
Die einzigen, die das machen?
Die einzigen, absolut, ja. Ich glaube, ich würde fast behaupten, bei der 1. Staffel auf Deutsch waren wir am Anfang wirklich.
Das kann gut sein, ja.
Und inzwischen gibt's 5, 6 andere Podcasts, auch in Deutsch, die das machen und bestimmt 60 englischsprachige Podcasts. Aber ja, wir haben dieses Ding, wo wir Folge für Folge Westworld durchgesprochen haben und
so, ich glaube, das waren auch mit so die ersten Folgen, die ich von euch gehört hatte. Ich hatte, ich weiß, die allererste Folge müsste die eure über Heaven's Gate gewesen sein. Kann das sein? Ist das schon so lange her?
Heaven's Gate haben wir noch gar nicht besprochen.
Oh nee, irgendwann habt ihr mal so Heaven's über New Gate, Hollywood,
das war wo, nee, nicht viel Platz von Christian Genzel, Heaven's Gate, das könnte sein,
dann nicht Heaven's Gate.
Barry Lyndon, wenn du so einen großen, langen.
Auf jeden Fall werden wir auch mal über Heaven's Gate sprechen und die wird bestimmt auch ganz toll, die Episode.
Unsere Barry Lyndon-Folge können wir übrigens sehr empfehlen. Die hören viel zu wenig Leute, aber das ist so ein guter Film.
Ich glaube, es muss tatsächlich Barry Lyndon gewesen sein, weil ich weiß, es war so ein 70er-Jahre-Ding und ich dachte, es wäre irgendwie, ja, wie gesagt, ich dachte, hatte irgendwie Heaven's Gate in Erinnerung, aber danach kommt ja auch schon bald die erste Westworld-Folge und da habe ich euch auf jeden Fall immer gehört.
Ja.
Ja, naja, wie dem auch sei. Ich habe noch eine Hausmeisterei, denn am 10. November findet das Cinematic Deathmatch statt, was ich eben schon so versaut habe in der Anmoderation. Das ist die allerletzte Folge, leider, des schönen Podcasts der Cinematic Smash Brothers, dem Debattier-Podcast, wo wir hier alle auch schon mit debattiert haben. Alex und ich in verschiedenen Folgen auch schon als Moderatoren da angestellt waren. Angestellt ist falsch, weil wir haben kein Geld dafür bekommen. Und jedenfalls, wie schon im letzten Jahr, wird es auch dieses ja wieder eine große Live-Show in Berlin geben, in der Pumpe. Wie gesagt, am 10.11. auch das werde ich nochmal hier im Blog verlinken und ansonsten auf Twitter @cinematic cinematic jetzt komm ich, Smash Brothers, genau. Da werdet ihr mehr Infos dazu kriegen. Und wenn ihr Lust habt, uns dann, also nee, wer von euch fährt hin? Ihr habt es eben schon gesagt, aber sagt es nochmal fürs Publikum.
Ich fahre hin, der René, ich fahre hin.
Genau, also wenn ihr Lust habt, René und mich in Berlin zu sehen und noch ganz viele andere Podcaster aus der Film-Podcast-Szene, dann schaut doch da vorbei am 10.11. in der Pumpe in Berlin. Um 20 Uhr, sagtest du, René, fängt's an und ich,
genau, soweit
ich weiß noch, dass der Eintritt 10 Euro kostet. Ist ja, also einfach nur, weil um die Kosten wieder reinzubekommen, aber ich glaube, es wird sich lohnen, es wird bestimmt irgendwie 3 Stunden oder so gehen und es wird auf jeden Fall eine große Gaudi und ihr werdet viel Film-Podcast Prominenz in Anführungszeichen da erleben. Es wird
bestimmt laut werden.
Laut? Okay.
Ich glaube, das sind nur die Münchner Folgen, wo die Leute sich immer anschreien.
Ich bin oder gespannt.
Die Wiener. Also je weiter man in den Süden kommt, desto lauter wird es ja und das wird ja dann wieder ruhiger, wahrscheinlich Richtung Berlin hoch.
Ich bin gespannt, was René sich da vorgenommen hat.
Ich werde es ja leider verpassen, weil ich ja um die Zeit drum Nachwuchs kriege. Und,
ich meine, aber das ist eine der besten Entschuldigungen, warum man für sowas fehlen darf.
Das ist die einzige Entschuldigung wahrscheinlich.
Na, also hier jetzt in der letzten Cinematic Smash Brothers Folge, die ich moderiert habe, da sagte dann Thomas von Schöner Denken, er kommt auch nicht, weil er mit seiner Mutter in die Oper geht. Das war ziemlich, finde ich auch eine ziemlich gute Entschuldigung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist auch in Ordnung.
Ja, ja. Wahrscheinlich
noch, hat er die noch Oper besser wäre gewesen
mit der Oma. Bevor der, ja? Mit der Oma. Ja, dann wünschen wir dem Thomas viel Spaß an der Oper mit seiner Mutter und euch viel Spaß bei Cinematic Smash Bros.
Dankeschön. Dann erzählt, Alex, erzähl doch mal gleich weiter, welchen Film wir geguckt haben.
Videodrome.
Ah, und wie hat der dir denn gefallen?
Ich mag den ganz gern. Also ich habe den ja lustigerweise irgendwie schon vor ewigen Zeiten mal auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Ich glaube, mein erstes Fantasy-Filmfest, wo ich 16, 17 rum war. Und da gab es ja eine Cronenberg-Retrospektive, weil Existenz gelaufen ist. Mhm. Also das war 99 und damals habe ich Videodrome tatsächlich im Kino gesehen, aus einer abgenudelten englischen Filmkopie. Ich habe den immer ganz gern gemocht damals. Nicht so gern wie die anderen früheren Cronenberg-Sachen. Ich finde ja zum Beispiel Rabbit total geil. Und also mir gefällt der irgendwie echt ganz gut, aber ich werde nicht so warm mit dem wie mit anderen früheren Cronenberg-Filmen oder auch mit denen, die ein bisschen später gekommen sind.
Und du, René, wie siehst du es?
Ich habe ihn, glaube ich, auch so vor 10 Jahren das erste Mal gesehen und habe halt immer gehört, es ist so der Kultfilm und der soll so toll sein und einer der Top 10 Horrorfilme, die man gesehen haben muss, irgendwie sowas. Und war dann, wie das manchmal halt dann so ist, wenn es so hochgejubelt wird, ein bisschen enttäuscht oder konnte es nicht so ganz nachvollziehen. Habe ihn relativ lange liegen lassen, jetzt eben wieder geguckt und jetzt hat er mir eigentlich doch schon ein ganz gutes Stück besser gefallen auf jeden Fall. Also er geht ja auch schnell rum, er dauert ja auch nur knapp unter 90 Minuten, glaube ich. Und das Pacing ist eigentlich auch in Ordnung. Erstaunlicherweise hat er auch mehr eine kohärente Story, als ich das sogar in Erinnerung hatte. Das ist alles zusammenhängender, als ich es noch wusste. Also ich fand es nicht mehr so schlimm. Ich glaube, es wird aber glaube ich trotzdem nicht einer meiner Lieblings-Cronenberg-Filme werden. Aber ich glaube, ich sehe den Appeal, den der Film hatte oder vielleicht auch immer noch hat. Also ich finde sehr interessant, dass der auch Sachen vorhergesehen hat, natürlich, die jetzt immer noch aktuell sind oder aktueller geworden sind mit der Zeit. Und schon relativ vorausschauend, der Film.
Mir gefällt er ganz gut, also was ne, eigentlich sehr gut sogar. Und zwar so von so diesen frühen Cronenberg, bin ich mir immer noch so am Erschließen. Für mich beginnt der Mann eher so halt ab die Fliege und dann vor allen Dingen die Sachen, die er in den 90ern gemacht hat. Da habe ich relativ viel gesehen, aber so 70er und früher 80er, da kenne ich eigentlich noch gar nichts. Und die Brut kannte ich natürlich, aber sonst so die Dinger kann ich noch nicht so. Und dann habe ich den gesehen und zuerst so, weißt du, ein bisschen, ich finde, es war auch schon bei Die Brut so, ich finde diese Ästhetik von Cronenberg immer so ein bisschen schwierig, dieses grau-braune Bild, es sieht alles nicht so schön aus, aber der Film brauchte da nicht sonderlich lange und dann hat er mich richtig gecatcht und ich war, je länger er lief, immer mehr angetan und am Ende wirklich begeistert, ja. Die Details, da gehen wir gleich noch drauf ein. Ich bringe erstmal die Eckdaten. Der Film, der stammt aus dem Jahr 1983. Regie, wie wir schon sagten, führte David Cronenberg. Dessen Debüt war im Jahr 1969 der Film Stereo, sein Langfilmdebüt. Ich glaube, davor hat er noch ein paar Kurzfilme gemacht. Ich erwähnte auch schon 1979 The Brood ist so sein erster Paukenschlag gewesen. 81 Scanners war so sein erster kommerzieller großer Erfolg, der ihm dann nämlich auch 1983 Videodrome machen ließ mit seinem bis dato größten Budget und zwar einem schon richtig dicken Budget, was dem Film wiederum ein bisschen das Genick gebrochen hat. Aber dazu gleich. 1983 folgt Dead Zone. Das ist eine Stephen King Verfilmung, nicht wahr? Ja. Habe ich auch noch nicht gesehen. Aber 86 dann natürlich sein wahrscheinlich einflussreichster Film überhaupt, Die Fliege. 1991 machte er in Cannes große Welle mit seinem Film Naked Lunch. 96 kam Crash. 99 Existenz. Das ist jetzt auch nur eine Auswahl, die ich vorlese. 2005 History of Violence. So in den 2000ern fing er dann an, irgendwie sich mehr von diesem Body Horror zu entfernen und mehr so in die Thriller-Ecke zu gehen. So auch 2007 mit Tödliche Versprechen, Eastern Promises. Und sein bis dato letzter Film als Regisseur war Maps to the Stars. Den kenne ich gar nicht. Habt ihr den gesehen?
Nee, ich habe die letzten zwei nicht gesehen. Cosmopolis, glaube ich, hat er noch gemacht, oder? Den kenne ich auch nicht.
Du hast
Dead Ringers vergessen zu erwähnen, weil das, finde ich, ist so einer seiner großartigen Filme auf jeden Fall.
Ah, den okay. Der ist richtig gut, ja. Jeremy Irons, der seinen Zwillingsbruder spielt, ist schon sehr beeindruckend.
Ah, nice. Das habe ich jetzt auch noch nicht. Wann ist der?
88.
Ah. Ja, genau. Ende 80er.
Hm. Ah. Es gab doch noch mal diesen Sigmund Freud-Film, den ich auch ganz gern sehen wollte. Ich überlege gerade, wie er heißt.
Ja, ich habe den gesehen. Ich habe den Namen leider auch vergessen. War natürlich jetzt nicht was man von Cronenberg irgendwie so erwartet, aber der war ziemlich großartig.
Okay.
Und also von den Klassikern, also ich finde halt Rabbit wirklich gut. Also von seinen richtig alten Sachen noch, also der ist auch wirklich eine Empfehlung. Ich mag den total gern. Ganz interessante Castingwahl. Ja, ist auch ein wirklich guter Film.
Nice. Das Drehbuch schrieb auch Mr. Cronenberg und die Produktion hatten Claude Héroux inne, der auch schon Scanners und The Brood produziert hatte, und Pierre David, der neben Scanners und The Brood auch zum Beispiel bei Platoon mit produziert hat. An der Kamera war Mark Irwin, der hat in den 80ern viel Cronenberg und viel Wes Craven gemacht und unter anderem auch The Blob, den ich hier vor 2 Jahren, glaube ich, auch mit Patrick vom Bahnhofskino besprochen habe. Und dann ist er in so eine weirde Comedy-Schiene abgerutscht und macht also erst mit Dumm und Dümmer und dann There's Something About Mary. Und seitdem macht er nur noch so eher semi-gute Comedies, wo er die Kamera führt. Ist irgendwie ein interessanter Karriereumschwung gewesen.
Gibt vielleicht mehr Geld.
Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein.
Ich fand's ganz lustig, dass auch der Kameramann ist von Robocop 2.
Ah ja, genau. Also so in den 80ern, da war er noch so eher auf der Gewalt- und Horror- und Action-Schiene und dann plötzlich ging's in diese kommerziellen Komödien.
Ja, Moses Jones und was weiß ich, was ich da gelesen habe. Ja. Aber halt auch A Scream. Also da sind schon ein paar Klassiker dabei, ja.
Den Schnitt macht hier Ronald Sanders und der ist bis heute Cronenbergs Stammcutter, der macht alle seine Filme. Und in der Musik haben wir einen ganz großen, die stammt nämlich von Howard Shaw, der so Sachen gemacht hat wie Das Schweigen der Lämmer, 7, Der Herr der Ringe oder The Aviator.
Ja, der ist ja auch wirklich mit Cronenberg einfach aufgewachsen, oder? Also der hat ja alles für ihn gemacht und fing halt dann an, also hat ja, glaube ich, immer alle Cronenberg weitergemacht. So gut, ich glaube zumindest so fast alle, wenn nicht sogar alle, und fing halt dann auch andere Sachen zu machen, wie Schweigende Lämmer und dann später Herr der Ringe und alles.
Ja, ja, und heute wahrscheinlich eine der einflussreichsten im Geschäft. Die Besetzung, da haben wir James Woods als Max Wren, Deborah Harry als Nikki Brand, Jack Creeley als Brian Oblivion, oh Gott. Seine Tochter Bianca Oblivion wird von Sonja Smits gespielt, Harlan von Peter Dworsky, Barry Convex von Leslie Carlson. Kennt ihr da jemand von und woher?
Also Deborah Harry kennt kennen viele, viele Leute.
Genau.
Deborah Harry ist Blondie.
Mhm.
Also
New Wave.
Ich glaube, die letzten großen Single. Songs von Blondie, die so richtig neue Charterfolge waren, glaube ich, auch schon erst so, war wahrscheinlich auch so Ende der 90er nochmal, oder? Wo sie es nur so richtig wissen wollte.
Da kann man mal so remixen, Blondie, oder?
Ja, aber ich glaube, Blondie kennt man. Weniger natürlich als Schauspielerin, sondern halt wirklich eher als Sängerin.
Mhm.
Ja, wobei ich sie sogar irgendwie, ich glaube, es gibt doch diesen Drogenfilm mit Jason Schwartzman und Mickey Rourke, Spun, glaube ich, heißt der, und Six Ways to Sunday, also die hat in so komischen Arthouse ist es nicht, aber in so komischen kleinen Indie-Filmen hat sie Ende der 90er, Anfang 2000er auch noch mitgespielt, also die kam da nochmal ein bisschen zurück.
Ja, Videodrom könnte man auch so einen komischen kleinen Indie-Film sehen, zwar von dem Studio, aber so vom Vibe und von den Produktionskosten wahrscheinlich ähnlicher Schlag.
Wie ist es mit James Woods? Weil das ist so ein Gesicht, das kenne ich unglaublich gut, aber ich wüsste auch, ich kann jetzt keine Filme aufzählen. Ich habe es jetzt auch nicht nachgeschlagen.
Salvador zum Beispiel von Oliver Stone. Ist ja großartig. Once Upon a Time in America, oder?
Absolut, fantastisch, ja.
Eigentlich ziemlich viel sogar, so vor allem so 80er. Mir fällt jetzt auch nicht mehr ein, aber es sind schon ein paar Sachen, aber es gibt einen Film, den ich mit ihm kenne, wo er einen Profikiller spielt und mit Brian Dennehy auch, wo er ihn dazu zwingt oder will, dass er ein Buch über ihn schreibt. Der spielt halt einen Autor, Brian Dennehy. Ich habe leider den Namen vergessen, den fand ich damals auch toll. Und Any Given Sunday hatte eine kleine Rolle. Also
hat auch viel Fernsehen, Serien und TV-Filme gemacht, was ich so in seiner Filmografie sehe. Ja.
War ja auch im Casino, war in Contact.
Genau.
Mhm.
Ich glaube, der hat halt ein bisschen problematische politische Ansichten, sagen wir es mal so, und ist auch auf Twitter relativ aktiv.
Okay, inwiefern?
In letzter Zeit hat es da gekracht. Also ist anscheinend immer mehr so zu so einem Right-Wing-Asshole mutiert. Ja, also so ein richtiger Trump-Supporter, und kürzlich hat sein Agent hat sich ja von ihm getrennt und hat gemeint, hör mal, ich will nicht mehr mit dir zusammenarbeiten. Und das ist dann auch noch von ihm in die Öffentlichkeit getragen worden, in so einem Twitter-Rant, und seitdem ist der so ein bisschen unten durch halt für Produktion. Leider. Also war wirklich gefragter Schauspieler.
No. Na gut.
Mir fällt gerade noch ein, Auf die harte Tour mit Michael J. Fox natürlich.
Ich glaube, den habe ich nie gesehen.
Sorry. Okay. Das ist ein John Batham-Film, die sind alle gut.
Ah, na gut. Ich sag mal, das Budget dieses Films lag bei 6 Millionen kanadische Dollar. Ihr sagt schon, es ist nicht so viel, aber für Cronenberg war es halt irgendwie tatsächlich, ich glaube, so das Vierfache oder so des Budgets von Scanners gewesen, was eben dadurch zustande kam, dass Scanners ein enormer finanzieller Erfolg für seine Maßstäbe war. Und man ihm da einfach ein größeres Budget geschrieben hat für diesen Film. Aber er konnte es nicht mehr einspielen. Im größten Markt der USA hat der Film ein Einspielergebnis von 2,1 Millionen. Zum Beispiel in Deutschland und in vielen anderen Ländern kam er gar nicht erst in die Kinos, sondern direct to Video.
Ja, der ist total untergegangen, ja.
Ja. Ja,
wobei er dann beim Home-Video war ja unglaublich erfolgreich, wenn ich es richtig verstanden habe.
Passenderweise, ja.
Ja, ich glaube, er hat insgesamt im Laufe der Jahre so eine gewisse Legacy aufgebaut. Ich sage euch noch das Genre. Man könnte ihn natürlich irgendwie Thriller, Horror, möglicherweise Science-Fiction ein bisschen mit reinpacken, und einen sehr schönen Genre-Definition habe ich gelesen. Techno-Surrealismus. Das gefiel mir sehr gut. So.
Ja. Man könnte doch Satire so ein bisschen
dazu tun. Fall.
Und das typische Cronenberg-Genre wird ja mal als Body-Horror bezeichnet. Das wird natürlich auch erfüllt.
Da haben wir die ein oder andere Body-Horror-Szene auf jeden Fall.
Ja, absolut, ja.
Irgendjemand von euch hat jetzt die große Ehre, mal die Handlung in circa 5 Sätzen zusammenzufassen. Da müsst ihr euch jetzt streiten, wer das machen soll.
Ich kann schon machen.
Ja, sehr schön.
Max Wren, Chef von einem obskuren kleinen Kabelsender und ist immer noch neuem Stoff für sein Nischenpublikum. Muss immer härter sein, sexier sein, möglichst billig. Und irgendwann wird ihm dann von so einem Assistenten Videodrom präsentiert. Pure Gewalt, Horror ohne Plot. Die Sendung ist offenbar abgefangen von so einem verschlüsselten Satellitensignal. Und Max will unbedingt das haben. Also Max will Videodrom. Aber Videodrom ist brandgefährlich. Und je mehr Max quasi Kontakt hat mit Videodrom, desto mehr und mehr verändert er sich. Und irgendwann weiß er dann halt auch nicht mehr, was real ist und was vielleicht eine Halluzination ist oder was noch Schlimmeres ist. Und ja,
ich denke,
wird der Film bizarrer und bizarrer.
Ja, Das ist doch eine gute Zusammenfassung. Und dann habe ich noch so eine Handvoll Fun Facts rausgesucht. Ihr könnt da gerne ergänzen, wie ich euch kenne. Habt ihr da bestimmt auch noch was in der Hinterhand. Was ich ganz spannend fand, war zum Beispiel, dass Cronenberg so auf die Idee zu dem Film und dieser halt, man findet ein verbotenes Programm, was da über den Äther gesendet wurde. Darauf kam er, weil er als Kind in Kanada, damals gab es noch einen Sendeschluss halt, und wenn der lief, dann konnte er immer noch ganz verrauscht einen amerikanischen Sender empfangen. Und als Kind hatte er halt so das Gefühl, da irgendwas total Verbotenes zu machen, wenn er dann irgendwie diesen Sender da nur fragmentartig sich anzugucken. Und das wäre ein ganz großes Geheimnis, dem er hier auf der Spur ist, und niemand dürfe das wissen, und hat halt nicht die technischen Hintergründe durchstiegen. Und das war so quasi der Kern, aus dem dann die Idee gewachsen ist, Videodrome später zu machen. Und was ich auch noch ganz spannend fand, war, dass Cronenberg halt später dann an der Uni von Toronto Literatur studiert hat, und zwar zur Zeit, als Marshall McLuhan dort den Lehrstuhl für Media Studies innehatte. Und Marshall McLuhan ist so der Gottvater der Medientheorie. Und hier sind auch extrem viele und extrem starke Einflüsse von Marshall McLuhan in diesem Film. Allen voran halt dieser Mr. Oblivion, der ist halt ein Stand-in für McLuhan auf jeden Fall. Achso, genau. Und was ich dann auch noch gelesen habe, da habe ich nämlich ein neues Wort gelernt. Darm, das sagte mir gar nichts. Nämlich diese Szene mit dem Fernseher, der dann anfängt zu pulsieren und der Schirm sich nach vorne auswölbt und dann wiederum Max sein Gesicht in den Schirm rein passt. Das haben sie mit einem Videoprojektor gemacht und Dental Darm. Also das ist so dieses Gummizeug, was man irgendwie übers Gesicht gespannt bekommt bei Zahnoperationen. Ich kenne das auch nur irgendwie aus Filmen oder so, aber das ist halt
wahrscheinlich das für das Lachgas dann, oder?
Nee, das ist tatsächlich, also es ist wie so eine Gummihaut, was einfach nur damit halt dir das Blut nicht sonst wohin spritzt oder sowas. Oder also damit werden halt quasi einfach auch, ich glaube nicht nur, also das ist in dem Fall war es halt Dental Darm, aber ich glaube, es wird insgesamt bei Operationen eingesetzt, um halt einfach Wunden außenrum abzuisolieren und halt auch gegen Bakterien und so, dass die da nicht eindrehen. Und das ist halt einfach so ein gummiartiges Latex-Ding, was sie da über diesen Fernseher gespannt haben, was dann ihnen die entsprechende Flexibilität gegeben hat, dass da halt sie das raus- und reinwölben konnten und dann eben mit einem Projektor da die Bilder drauf projiziert haben. Das fand ich ganz spannend. Achso, genau. Und dann hatte ich noch gelesen, dass in Deutschland hatte der Film natürlich wieder einen harten Stand, obwohl er 85 schon in einer gekürzten Version auf Video erschien, wurde die dann auch indiziert sofort. 2010 wurde das nochmal verlängert mit einer Folgeindizierung. Aber dann jetzt in diesem Jahr, März 2018, kam es dann zu einer Neuprüfung durch die FSK.
Ab 12, oder?
Fast ab 16 ist er freigegeben worden in der ungeschnittenen Fassung. Und das ist so lustig. Ich weiß nicht, es war jetzt so viel bei diesem Richter Kavanaugh in den USA, so die Rede davon, dass das ja so ein 30-Jahres-Plan der Republikaner war, dass halt irgendwie Reagan war sauer, dass ihm das Gericht immer so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, und hat irgendwie seitdem haben dann sich die Republikaner konservative Richter rangezogen und irgendwelche Verbindungen gehabt und so, um die richtig aufzubauen, und jetzt irgendwie Kavanaugh war so der Erste, der da quasi rausgefallen ist und jetzt ins Gericht gepackt wurde und sie ja jetzt da die Kontrolle über das Bundesgericht haben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, mit der deutschen Indizierungsstelle ist was Ähnliches gelaufen. Ich glaube, so in den 80ern hat sich so eine Handvoll Videokids richtig geärgert, dass einfach alles auf dem Index gelandet ist. Die und hatten
jetzt alle
genau, hatten einen großen Plan, dass sie das Ding irgendwann übernehmen werden, und sie haben dann den Marsch durch die Institutionen gegangen, und weil was so irgendwie in den letzten 2-3 Jahren alles vom Index runtergefallen ist, das ist schon sehr, sehr erstaunlich.
Das ist verrückt, das ist teilweise. Ja. Was das Ding aus einer anderen Welt, also The Thing von Carpenter hatte auch eine 16er jetzt?
Oder? Ja. Und inzwischen. Tanz der Teufel zum Beispiel auch so, das fand ich auch krass.
Ich finde es aber immer noch so beeindruckend, dass Dawn of the Dead halt immer noch beschlagnahmt ist und sich immer noch keiner dem Film angenommen hat.
Ja,
das ist komisch.
Ja, also, dass der, obwohl der auch immer so eine gewisse Nachfrage auch im deutschen Videomarkt da war, das aus irgendeinem Grund, ich weiß es nicht, ich habe das Gefühl, den haben die sich irgendwann nochmal rausgepickt und gesagt, egal was, nur der dich. Hm. Wir sind aber, zwar vollkommen falsch, aber wurscht.
Aber von ganz, Fulci gibt's ja auch noch ein paar, oder? Die einfach, die man gar,
ja, nicht. Ja, aber da kann ich es ja noch fast verstehen.
Ich glaube, es ist tatsächlich auch immer so ein bisschen Zufall. Ich meine, Nils von der Cinecouch hat mal erzählt, dass es, der ist ja auch so im Filmvertrieb angestellt, und ich glaube, es hängt auch immer stark davon ab, ob es jetzt ein Label gibt, einfach, das den Film auf DVD neu rausbringen will und sich dann einfach dahinter klemmt und sagt, hier, bitte mal neu prüfen. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann ändert sich da halt auch erstmal nichts an der Indizierung. Habt ihr noch irgendwas,
was? Ich habe noch ein paar lustige.
Ja, genau, dann hau raus.
Deborah Harry, lustigerweise, die hat ja ein Soloalbum davor rausgehauen, ja, und das Cover ist von Giga designed gewesen und es sieht dann auch so aus, als ob ihr Gesicht so von Bolzen durchstoßen ist. Und sie hat schon gemeint, es ist ein großer Zufall, dass sie quasi dieses Buddy-Horror-Cover hat und dann für diesen Film gecastet worden ist. In Anführungszeichen. Und was ganz lustig war, ist, dass Debbie Harry natürlich Blondie ist, aber in dem Film nicht blond ist, sondern ihre natürliche Haarfarbe hat. Und das ist gerade bei amerikanischem Testpublikum sehr schlecht angekommen. Und anscheinend haben sie deswegen in den USA ihren Namen relativ weit nach hinten gestellt, damit sich dann keiner denkt, boah, Blondie ist dran, aber die ist nicht blond. Das war anscheinend damals wirklich ein Drama.
Aber auch diese Einstellung im Film, wo er die Pistole dann an ihn ranwächst, die ist, das ja, soll ja wohl auch sehr ähnlich sein wie dieses Cover von Blondie,
genau, wenn
ich es richtig verstanden habe.
Ja. Mhm. Ja. Was wirklich interessant ist, ist halt der eine Film halt, wo ein Studio richtig Interesse gehabt hat und gemeint hat, hier, lieber David, hier ist viel Kohle. Das Problem war nur, dass das Drehbuch noch nicht fertig war und dass die halt wirklich losgelegt haben mit dem Drehen und das Skript noch nicht gestanden ist. Und das heißt, ganz viel von diesem Film, was halt auch so ein bisschen so dieses, vielleicht sogar dieses Traumhafte und dieses Surreale auch ein bisschen erklärt, liegt halt einfach daran, dass der Film ja mehr im Schnittraum entstanden ist, als dann wirklich beim Drehbuchschreiben. Und Deborah Harry zum Beispiel hat viel, viel mehr zu tun gehabt ursprünglich und das ist halt dann alles rausgeschnitten worden. Und das erklärt halt auch, warum sie dann mit einem Schlag irgendwie mal weg ist oder warum bestimmte Charaktere mal da sind und dann überhaupt noch gar nicht mehr groß drin und warum es dann teilweise irgendwelche komischen Voice-Over gibt. Also das ist ein sehr seltsamer Film in der Hinsicht. Und es ist ein Wunder, dass der Film in sich gesehen überhaupt noch so funktioniert. Aber es erklärt vielleicht auch, warum der Film relativ kurz ist.
Ihr habt jetzt schon ein paar Mal wegen Budget und Universal und so gesprochen. Ich hatte ja auch so ein bisschen verstanden, dass ja Cronenberg die Filme am Anfang ja alle eben in Kanada gedreht hat. Und in Kanada gibt's ja Filmförderung, die ja einfach Geld gibt, ohne jetzt, dass es ein kommerziell erfolgreich sein muss oder so. Also dass du da so Geld rauskriegst und deswegen konnte er seine Filme machen, so wie er wollte und hat da totale Freiheit gehabt. Aber hier war es wirklich so, dass das Studio ihm richtig viel Geld gegeben hat, oder wie? Das war dann nicht nur von der Förderung.
Ja, das war wirklich Universal. Die haben dann das Geld reingesteckt und die haben ja auch relativ dann versucht, ihm auch reinzuvorwerken. Also er hat ja auch Probleme gehabt, dann bestimmte Sachen durchzusetzen und dann hieß es ja, das geht zu weit und dann musste er wieder dann durchkämpfen und da gab es ja auch so komische Sachen, was dann geschnitten werden musste in den USA. Es ist ja auch ganz, ganz eigen.
Also ich frage auch nur, ob sie wirklich das ganze Budget eben gestemmt haben, weil im Audiokommentar jetzt auch hat der Kameramann irgendwie gesagt, dass dadurch, dass in Kanada das mit dieser Förderung so ist, dass du zu einem bestimmten Zeitpunkt das Geld kriegst und deswegen werden die Filme immer in den Wintermonaten gedreht und dann ist irgendwie, es ist halt nicht so lange hell oder was weiß ich, dass es halt dann auch immer die Filme beeinflusst, wie sie auch aussehen teilweise dann.
Nee, ich vermute stark, dass das auch so eine Mixed-Kalkulation war. Also schon allein deswegen, also das wird ja auch ganz gerne deswegen gemacht, damit sie den Film auch in Kanada drehen, damit da halt die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Und die Studios wiederum nutzen dann da die steuerlichen Vorteile und so weiter und so fort. Also ich glaube, werden verschiedene Töpfe da gewesen sein. Nur wie gesagt, was ich halt gelesen hatte, war, dass im Vergleich zu den Filmen, die er davor gemacht hat, er hier einfach sehr, sehr viel mehr Geld zur Verfügung gestellt bekommen hatte. Und das ist dann eben in der Regel keine staatliche Förderung, sondern das dürfte dann Universal da reingeschossen haben.
Und was ganz interessant, also Wintermonate ist ja, der Film, die haben ja im Oktober 81 angefangen zu drehen und die wollten ja 82 fertig werden und das hat ja alles nicht so ganz geklappt und der Film hat ja länger gebraucht, der kam ja dann erst Februar 83 oder so raus. Also das war jetzt nicht so der leichte Dreh, da musste schon viel rumgewurschtelt werden.
Ja.
Also Cronenberg hatte da schon ein gewisses Maß an Stress, was er bei den anderen Filmen in der Form nicht hatte.
Daniel, du hattest ja vorher auch gemeint, dass der ja auch in Deutschland dann Probleme mit der Zensur hatte und so. Das war bei Amerika, glaube ich, auch nicht anders. Also da mussten sie halt auch vor allem wohl von dieser Sexszene, die die beiden haben, Einfach nur aus Prinzip musste die Lösung extrem gekürzt werden, ja. Auch wenn die jetzt nicht besonders schlimm ist.
Wurde auch ein paar Sekunden gedauert, so eine Einstellung vorgegeben worden
genau,
ist, wie lange das Bein von James Woods zwischen den Beinen von Deborah Harry sein darf. Deswegen gibt's dann so eine Überblendung, um das zu kürzen.
Oder die, eine von diesen Folterszenen haben sie irgendwie gemeint, da wird einer kastriert oder irgendwas und das ist eigentlich gar nicht so, es wirkt nur so, ach was weiß ich, also ja, da gab es wohl auch viele Probleme.
Special Effects waren von Rick Baker.
Ja,
ich glaube schon. Das ist ja, glaube ich, auch The Howling, American Werewolf in London, glaube ich.
Ja, nice.
So Thriller. Ganz bekannte Thriller, ganz bekannte Special Effects Schmiede, die haben, damals waren die noch relativ jung, Rick Baker und seine Frau, und die haben sich ja ganz, ganz junge Leute geholt, um die Special Effects zu machen, und die haben ja auf Jahre hinweg ja eigentlich das dann auch so weitergetragen, und ja, der Film ist natürlich dafür ein wunderbarer Showcase.
Auf jeden Fall. Diese Pistole, die hat mich total stark dann an das erinnert, was Cronenberg später mit Existenz macht, mit diesen Geräten, die mit Menschen so verschmilzen.
Die Walter PPK, wo dann Max Rand tatsächlich die James Bond Pistole sogar hat. Nur, dass irgendwelche Bolzen halt dann noch zusätzlich rauskommen. Deswegen ist es ja auch so eine Fantasie, ist ja schön, weil es als Fantasie so schön funktioniert, weil es ja sogar die eine der bekanntesten Filmpistolen überhaupt ist. Was mir ganz gut gefällt, ist ja die ganzen Kassetten, die man in den Filmen sieht. Und man sieht ja ganz viele atmende Videokassetten. Und ich meine jetzt wirklich atmende Videokassetten, wer den Film noch nicht gesehen hat. Und das sind alles Beta-Kassetten. Und das war ja so kurz nachdem VHS ja quasi Beta,
Betamax,
leider übertrumpft hat. Ja, genau. Und Beta war ja das bessere Format. Und sie haben ja dann diese kleineren Kassetten ja auch nur genommen, weil das in den Special Effects besser funktioniert hat. Also, es gibt ja diese Stellen, wo dann Kassetten in Menschen reingesteckt werden und die kleinere Kassette hat halt besser gepasst.
Aber wahrscheinlich haben sie deswegen auch so eine kleine Pistole genommen.
Wahrscheinlich. Keine Magnum. Kommen wir doch zum Kernstück, oder was? Du wolltest jetzt dann schön über den Film nochmal diskutieren.
Genau. Reden. Jetzt wollte ich mich dem Film nochmal inhaltlich widmen. Und da hat ja so eine ganz verrückte Idee, dass ihr mal guckt, was ihr da so für Beats rausholen könnt und ich wiederum mal gucke, was ich denn da so an philosophischen Theorien rausholen können oder insgesamt so, was für Themen der Film aufmacht und wir dann vielleicht da so ein bisschen über beides quatschen können. Erzählt aber doch mal erstmal, wenn ihr sie zusammenkriegt, was es denn so für oder was die wichtigsten Beats zumindest sind von Herrn Schneider.
Also insgesamt gibt es 15 Beats natürlich.
Die natürlich.
Es ist jetzt schwer zu sagen, ein Beat ist jetzt wichtiger als der andere. Es gibt Beats, die sind jetzt schwerer zu finden.
Na, sagen wir doch mal, jeder kennt ja die Dreiaktstruktur, da hat zumindest jeder schon mal davon gehört und das findet sich hier eben auch wieder. Und das heißt, du hast natürlich immer diese Act Breaks und das ist natürlich schon mal sehr wichtig. Das sind natürlich die Sachen, wo fundamentale Dinge passieren oder große Dinge. Und dann gibt's noch sowas wie einen Midpoint, das ist dann auch nochmal eigentlich eine Art Act-Break, wo auch nochmal was Großes passiert. Ich würde sagen, das sind so die größten, oder?
Katalyst ist auch nicht schlecht. Und du brauchst halt einen Aufbau. Also deswegen, es macht schon alles irgendwie Sinn, aber man hat ja halt irgendwie, man muss halt erstmal das Szenario erklären und das dann irgendwie quasi kaputt machen. Und dann gibt's halt in der Mitte halt immer so einen Punkt, wo sich dann alles nochmal ein bisschen dreht. Und das ist halt immer so eine schöne Geschichte. Aber was wir zum Beispiel haben, also Blake Snyder hat ja zum Beispiel immer so diese Idee von so einem Eröffnungsbild. Und das Eröffnungsbild spiegelt das Endbild. Und wir haben ja das Eröffnungsbild von diesem Film, dass dann Max zu seinem Fernseher aufwacht und dann quasi ihm ja auch eine weibliche Stimme sagt, doch, wach doch mal auf. Und Fernsehen läuft. Und das ist ja schon fast so wie Alexa oder Siri, wo ihm dann quasi gesagt wird, komm, aufwachen, guten Morgen. Und der Fernseher geht quasi an und Max wacht auf. Und wenn man sich halt dann das Endbild anschaut, das ist halt, ich weiß nicht, können wir spoilern oder wie wollen wir das machen?
Ich denke, wir spoilern heute einfach mal durch.
Ja gut, dann geht halt der Fernseher aus und der schießt sich den Kopf. Das ist ja im weitesten Sinn das Ende. Also.
Und es wird ja auch, spricht ja auch eine Frau zu ihm natürlich vom Fernseher. Also
genau, das passt schon Frau zusammen. Spricht zu ihm und dann ist der Fernseher aus und dann ist er aus. Gibt ja sogar die Theorien, dass das ja quasi wie so eine Art Schleife ist. Also er schießt sich am Ende und dann wacht er quasi wieder auf. Und dann läuft das quasi dann wie so eine Art Zeitschleife.
Na, man könnte das tatsächlich so lesen. Interessant, interessant. Ja, das wäre dann das Opening Image. Damit fängt der Film an.
Genau, seine Sekretärin weckt ihn übers Fernsehen und erinnert ihn an seinen Termin, den er hat mit den asiatischen Geschäftsmännern, die ihn Softpornos verkaufen wollen.
Sehr schön. Dann fange ich mal mit meinem ersten Punkt an. Das ist noch gar nicht so philosophisch, sondern einfach ein großes Thema, was der Film verhandelt, ist halt einfach, dass wir in den 80ern eben, ihr sagt jetzt schon, mit Betamax und dann mit VHS vor allem, begann halt so diese Home-Video-Ära und die führte eben dazu, dass Menschen sehr viel leichter als zuvor an Pornos und Gewaltfilme kommen konnten. Und das führte eben weltweit eigentlich zu so einer Debatte, die man auch die, wie ich gelesen habe, die Video-Nasty-Debatte nannte, wo eben Konservative vor allem da mal wieder den Untergang des Abendlandes drinne sahen und das möglichst alles verbieten wollten und das eben zu wilden Diskussionen in der Öffentlichkeit führte und beispielsweise in den Vereinigten Staaten 1984 dann auch irgendwie der Video Recordings Act erlassen wurde, wo einfach, was einfach eine harte Zensur war, wo irgendwie harte Gewaltfilme wie zum Beispiel Cannibal Holocaust war da eine der ganz großen frühen Skandalfilme, die dann einfach verboten wurden aufgrund von strengerer Gesetzgebung im Rahmen dieser Debatte. Und Cronenberg selbst sagte eben, dass dieser Film von ihm aus, deswegen war es sehr gut, dass Alex vorhin nochmal den Satire als Genre mit reingeworfen hat, dass dieser Film eben eine satirische Antwort auf diese Debatte von ihm war, nach dem Motto, wenn es wirklich so wäre, dass Gewaltbilder automatisch gewalttätige Menschen machen, das Szenario wollte er einfach mal durchspielen und deswegen hat er diesen Film gemacht oder dieses Thema eben in diesem Film verhandelt. Er ist da nicht auch nicht, also er lässt das ja auch nicht so stehen, sondern es wird dann hier nochmal gesagt, dass halt Videotrome irgendwie, wie ist das, irgendwelche Frequenzen im Gehirn anspricht. Mhm. Da werden irgendwelche Mikrowellen oder so gesendet und dadurch werden dann die Menschen halt, wächst ihnen ein Tumor. Da kommen wir auch später nochmal zu, der aber auf jeden Fall sie dann irgendwie gewalttätig werden lässt. Und das ist so das erste große Thema, was er hier auf jeden Fall in diesem Film verhandelt. Mhm. Was wäre denn der nächste spannende Beat dann?
Der nächste Theme Stated.
Ja. Was ist das Theme Stated?
Also das ist immer das, wo René und ich uns relativ schwer auftun, weil das manchmal ganz unklar ist. Also normalerweise ist es nichts, was die Hauptfigur sagt, sondern als irgendeine Nebenfigur relativ am Anfang vom Film sagt. Da würde ich sagen, ist das relativ klar, weil man hat ja dann schon Brian Oblivion, also ein Mensch, der nur im Fernsehen auftaucht und eigentlich nur in diesen Monologen spricht. Und der hat dann diese Rede doch, die er doch dann hält. The battle for the mind of North America will be fought in the video arena, the Videodrome und dann was, the television screen is the retina of the mind's eye und diese ganzen Sachen, wie das unser Leben verändert und wie das dann so drauf geht und so, das ist ja ganz stark schon mal so ein Ding.
Ja, normalerweise sind es ja eher immer so Thesen, die halt irgendwie aufgestellt werden. Also für sich, jemand, der zu schnell Auto fährt, wird wahrscheinlich jemanden umfahren oder so und dann ist der Rest des Films muss dann sozusagen dann sagen, ja, das stimmt oder nicht und dann unser Hauptdarsteller fährt dann zum Beispiel zu schnell und fährt jemanden um und dann geht der Film halt darum, also sowas ist immer dieses Theme Stated oder jemand, die Person, die das Geld hat, die bestimmt alles auf der Welt und dann ist halt immer die Frage, stimmt's oder stimmt's nicht, das ist laut Blake Snyder dieses Theme Stated. Und das kann, er persönlich hat das wohl immer auf Seite 5, also bei Minute 5 gemacht, aber es kann sich überall im Film finden, manchmal auch erst ganz am Schluss oder so. Aber ich würde auch dem Alex zustimmen, dass das auf jeden Fall in dieser Talkshow ist. Ich glaube aber auch, dass das zum Beispiel Sachen sein können, die Moderatorin dann ja auch fragt. Die schmeißt ja auch so ein paar Thesen rein von wegen.
Ja, klar.
Genau, also macht
Diese ganze Debatte im Fernsehen ist ja eigentlich mehr oder weniger, um was es geht und so weiter und so fort. Kommt ein bisschen später, ist auch nicht auf Seite 5, sondern es kommen so gewisse Sachen vom Setup tatsächlich dann schon davor. Setup wäre dann so der nächste Punkt. Setup ist normalerweise einfach der Aufbau der Welt. Was haben wir hier? Wir haben Max Wren. Die Leute haben übrigens alle so tolle Namen, oder?
Wisst ihr, woher Max Wren kommt? Das kommt anscheinend von einer Motorradmarke, die heißt Renmax, eine deutsche Motorradmarke aus der Zeit. Ah. Und Cronenberg hat sehr gern wohl Motorsport geguckt oder so.
Nice.
Wir haben das auf alle Fälle, er ist ja der Chef von Civic TV und es ist dann relativ klar, was sie halt bestimmte Filme suchen und man sieht ja auch am Anfang dann das mit diesem Softporno-Business und wie sein Leben ungefähr ist und was für ein Typ er ungefähr ist und auch einfach wie diese ganze Welt so aufgebaut ist. Und das macht man natürlich immer schön am Anfang, dass man erst sagt, das ist die Welt und dann wird ja normalerweise diese Welt immer so ein bisschen aus den Fugen geworfen.
Genau, das ist der Ist-Zustand und oder wie sagt man, These, Antithese und Synthese, das sind ja dann immer die drei Akte und genau, der Ist-Zustand und dann muss ja irgendwas passieren, weil sonst hast du ja keinen Film, wenn nichts passiert. Wenn es immer gleich bleibt, dann passiert ja nichts. Dann hast du ja keine Dramaturgie.
Nice, ja, dann, also, ihr habt eben schon Mr. Oblivion genannt und da sagte ich ja vorhin auch schon mal, dass das so ein Stand-in ist für Marshall McLuhan, den Gottvater der Medientheorie und das ist eben, also Medientheorie ist eben auch was, was hier in diesem Film tief drin steckt und das ist so eine ja, philosophisch, soziologisch, geisteswissenschaftliche Strömung des 20. Jahrhunderts. Und das Besondere war da eben, dass die Medientheorie sich erstmalig Gedanken gemacht hat darüber, nicht nur was eben so die Inhalte, die Botschaften sind, die wir tagtäglich in Geisteswissenschaften zum Beispiel untersuchen, sondern eben, was denn die Trägermedien für eine Rolle dabei spielen. Der berühmteste Satz von McLuhan lautet dann eben auch, the media is the message. Und das geht einfach darum, dass dass Medien nicht neutral sind in der Art und Weise, wie sie Botschaften transportieren, sondern dass Medien selbst in der Art und Weise eben einen Einfluss auf die Botschaft haben. Also zum Beispiel in der Linguistik, woher ich auch so ein bisschen komme, ist das immer ganz stark der Skriptizismus, der da thematisiert wird. Das heißt halt einfach, dass Wissenschaft wird vorwiegend schriftlich betrachtet oder durchgeführt und deswegen wurden immer sämtliche Theorien von der Schrift auf die gesprochene Sprache übertragen. Das hast du so im Alltagssprachlichen ganz oft, dass Leute halt irgendwie von Buchstaben, die man sagt, sprechen, aber das stimmt halt nicht so, sondern Buchstaben schreibt man. Und eventuell kann man Phoneme sprechen oder Phone, aber selbst da gibt es halt genug linguistische Strömungen, die sagen so, nein, es gibt eigentlich keine Phone. Phone sind nur so eine Abstraktion, sondern die kleinste Einheit in der gesprochenen Sprache ist eigentlich die Silbe. Und dass es da eben man sehr lange brauchte, um zu merken, wie die Schrift da eben das Medium der Schrift auf das Medium der gesprochenen Sprache ihre Struktur in der wissenschaftlichen Forschung übergestülpt hat. Das ist so ein ganz typisches Beispiel für etwas, was die Medientheorie dann später thematisiert hat. Das erlebt man zum Beispiel auch immer noch hier, wenn wir irgendwie Filmpodcasts oder Filmkritiken lesen, dann wird sehr oft vom Text des Films und vom Subtext gesprochen. Und das ist genauso Skriptizismus, weil Filme funktionieren anders. Die sind nicht wie Texte, sondern das ist halt was, wo dann eben literaturwissenschaftliche Kategorien auf den Film übertragen werden. Aber Film als Medium hat eben ganz eigene Konstitutionsbedingungen, die selbstverständlich auch wieder Einfluss auf die Botschaft haben. Und deswegen kann es überhaupt erst so eine Debatte geben, wie jetzt diese Video-Nasty-Debatte, weil Film eben viel unmittelbarer auf die Betrachter wirkt, als es zum Beispiel jetzt Text tun würde. Und klar gibt es auch irgendwie Skandalromane oder sowas, aber wenn man dann nochmal halt einen Film, also wenn man eben einen Gewaltakt liest, ist es eben gar nicht in dem Erlebnis so unmittelbar, wie es auf einen wirkt, wenn man es eben in einem Film sieht. Und das, finde ich, zeigt so ganz schön, so was so einfach so diese Leitthesen und das Forschungsgebiet dieser Medientheorie waren, was eben hier in diesem Film ganz gut auch rauskommt.
Ja, aber es ist lustig, oder? Also zumindest mir geht es so, und ich glaube vielen ja auch, wenn sie was lesen, dass man sich es oft viel schlimmer oder grausiger vorstellt, als wenn man es dann wirklich sieht. Und dass das dann aber irgendwie mehr akzeptiert wird oder dann gar nicht mehr so das Problem ist heutzutage. Also vielleicht mit Ausnahmen wie, ich weiß nicht, American Psycho zum Beispiel, glaube ich, war ja damals auch ein relativer Skandal.
Das indiziert, ja. Aber das, genau, das Faszinierende ist aber auch, dass du dann, wenn du dann die Zensur hast, weil in Deutschland ist es ja ganz oft so, man nimmt so eine bestimmte Stelle von dem Gewaltding dann raus und dann ist es okay. Und dann ist es ja ganz oft bei diesen 70er, 80er Jahre Filmen, dass der billige Gummi-Kunstblut-Gore-Effekt dann so ein bisschen runtergekürzt worden ist. Und dass du ja dann gleichzeitig aber viel über Kopfkino erzeugst.
Ja,
und dass du dir dann mehr vorstellen musst und unter Umständen das halt sogar schlimmer machst. Mhm. Es ist ganz faszinierend, wie wir da, also gerade in Deutschland auch an sowas rangegangen sind.
Mhm. Was ich so lustig finde, ist, dass das tatsächlich auch so ein so ein total sich wiederholendes Muster ist, wie Menschen auf neue Medien reagieren, weil diese gleiche Debatte wurde ja einfach dann irgendwie 10, 15 Jahre später mit Videospielen, mit den Gewaltspielen in Deutschland und ich glaube auch international gefühlt, genau, Killerspieldebatte war das. Und auch jetzt mit Internet und Social Media wird auch wieder eine sehr, sehr ähnliche Debatte geführt. Ich will auch gar nicht behaupten, dass das alles irgendwie keinerlei Einfluss hat, aber es ist halt, es wird immer sehr, sehr stark verteufelt, wenn ein neues Medium kommt. Und das Lustige ist, es gibt halt Texte von Platon vor 2300 Jahren, wo er genau das gleiche über die Schrift schreibt, was schon mal auch so total lustig ist, dass er halt schreibt, dass Schrift doof ist, aber er schreibt halt wirklich auf, so diese ganzen kulturpessimistischen Niedergangsszenarien, die Menschen werden sich nichts mehr merken können und man kann ja gar nicht kontrollieren, wer dann was liest und dann wird ja irgendwie Wissen für Leute, die das gar nicht bereit sind und dann wird das ganz schreckliche Konsequenzen haben und das ist echt lustig, dass es halt wirklich so ein wiederkehrendes Muster ist, immer wenn ein neues Medium auf eine Gesellschaft trifft, dass dann solche Horrorszenarien aufgemacht werden und es total verteufelt wird.
Dass das halt immer aufgeheizte Debatten sind und keine sachlichen Debatten ganz oft. Also das mit den Videonasties war ja so eine Geschichte mit den Killerspielen ja auch, wie die Medien teilweise darüber berichtet haben. So Fakten komplett beiseite gelassen auch am Anfang. Im Internet ja zu gewissen Maßen aus. Also wir haben, mein Gott, wir haben die Killerspiele halt erlebt und wir haben ja das Internetzeitalter erlebt. Also die Videos, da sind wir ja doch alle noch ein bisschen zu jung. Aber
jetzt gerade habe ich das Gefühl, es war ein bisschen anders, aber jetzt haben wir es so mit Datenschutz. Also jetzt ist irgendwie, das ist jetzt so irgendwie das Wichtigste alles und jetzt da machen alle Panik und da wird so überreagiert bei ganz vielen Sachen. Ja, es ist, ich finde schon, dass das so das nächste Ding ist gerade.
Ja, das auf jeden Fall, so in diese Social-Media-Debatte fließt das ganz stark mit rein, auf jeden Fall.
Ja. Als du jetzt erzählt hast von was Plato oder der geschrieben hat, dass Schrift böse ist,
genau.
Da muss ich immer daran denken, wenn Leute auf Facebook schreiben, dass sie nicht auf WhatsApp was machen sollen oder so.
Ja, oder auch diese Bilder hiermit widerspreche ich den neuen Facebook AGBs. Ja. Ja, schön, aber nein, machst du nicht, du bist trotzdem auf Facebook. Ja, das ist tatsächlich sehr ähnlich. Ja. Wollt ihr mal den nächsten Plotpunkt zeigen, wie es da weitergeht?
Wir haben einen Katalyst, also einen Auslöser dann wirklich der Geschichte. In dem Fall Max Wren geht zu einem Assistenten. Was der immer Patron nennt, was ich übrigens lustig finde.
Ja.
Ah, Patron, Sie Patron. Und der zeigt ihm Videodrome. Und Videodrome ist ja eigentlich nur dieses Video, was dieser orange-rote Raum mit diesem ekligen Leben und irgendwelchen Leuten in Schutzanzügen, die anderen Menschen grausige Sachen antun.
Mit einer elektrifizierten Lehmwand, genau.
Ja. Gewalt pur, total schrecklich von diesem Videosignal und ja, ist billig produziert, ist halt genau das eigentlich, was dieser Sender sucht, wirklich destilliert auf das Nötigste und Max Wren ist halt total angefixt und will das haben und möchte wissen, wo das herkommt.
Ja.
Mhm. Und das ist ja der große Auslöser.
Dann machen wir mal gleich den nächsten Punkt hinterher.
dann kommt die Debate. Normalerweise gibt es immer einen Punkt, wo sozusagen der Held sich auf seine Reise begibt, aber dann nochmal kurz zögert. Also was weiß ich, soll er dem tollen Baseballteam beitreten oder soll er dies oder das machen? Ich bin jetzt nicht ganz 100%ig sicher bei der Debate. Also zu gewissen Maßen, es gibt ja tatsächlich jetzt zu dem Punkt ja wirklich eine Debatte, das ist ja die TV-Debatte, wo ja bestimmte Punkte ja nochmal besprochen werden, so rum, warum macht man das und warum bietet man das dann Leuten an und Max sich ja sozusagen aus diesem Ding rausredet. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen zählen kann, weil ich habe nie das Gefühl, dass er jemals einen Zweifel hat, Videodrome akquirieren zu wollen.
Na, du hast so ein bisschen Debatte, wo er halt dann Nikki, also Blondie, so, was sie ja dann sagt, weil er sich ja nicht so sicher ist, ob es ihr zeigen soll oder nicht, weißt du? Da hast du so einen ganz kurzen Moment auch, aber eine richtige lange Debatte gibt's auch nicht. Ich glaube, das muss aber auch nicht immer ausführlich sein. Also laut Blake Snyder gehört zu jedem erfolgreichen Film. Es geht ja immer nicht darum, ob der Film gut oder schlecht ist bei ihm eigentlich, sondern nur, ob er viel Geld machen kann. Also seiner Meinung nach muss das alles drin sein, damit ein Film, Mainstream-Appeal haben kann oder so.
Vielleicht ist das da nicht hundertprozentig genau drin, deswegen hat der Film nur 2 Millionen Dollar.
Genau. Und wenn du halt, das soll halt einfach, der Held darf nicht sofort sagen, ich gehe da jetzt hin. obwohl ja jeder weiß, er muss da hingehen, sondern er muss kurz sagen, ja, aber muss ich da wirklich hingehen? Ja, doch, ich gehe dahin. Dass du so einen Moment nochmal brauchst des Innehaltens, bevor dann der Film wirklich losgeht.
Ich weiß nicht, ob es jetzt vom Zeitaufbau zu spät kommt, aber was denn mit dem Moment, wo dann eben, wie heißt Blondie jetzt nochmal?
Ich hab's schon Niki.
Genau, wo Niki meint, sie will Videotron finden, weil das wäre genau ihr Ding und sie will das machen und er sie dann meint so, ah nee, hier lass mal lieber, ich glaube, das ist echt gefährlich und
ist ein bisschen zu spät vielleicht, aber kann man, glaube ich, auch zählen. Das gehört vielleicht auch noch zu dem Moment dann davor natürlich dazu, von wo er ja auch sagt, du, das ist wirklich hart. Und dann sagt sie, ja, ich bin keine Zarte, ich verkrafte das schon. Also das ist so, ist ähnlich, glaube ich. Also kann man schon dazu zählen, würde ich sagen.
Ja, also das ist ja auch ein Film, wie gesagt, der ist jetzt nicht sauber runtergeschrieben, sondern der ist ja teilweise wirklich sehr zusammengestöpselt gewesen. Also wenn da irgendwas auch mal davor oder danach kommt oder irgendwie ein bisschen früher, später, kann ja alles auch sein.
Ich glaube, wir sollten noch klarstellen, dass es uns jetzt nicht wichtig ist, dass alle Beats genau an den richtigen Stellen sind, sondern wir nehmen das immer nur,
um diese durchzuhangeln. Debatte, genau, diese Debatte haben wir auch öfter. Also, es ist nichts in Stein gemeißelt, was dieser Typ, der gefühlt keinen wirklich guten Film geschrieben hat, jetzt mal runtergeschrieben hat. muss man auch sagen. Es ist nur ein sehr interessantes Template, um einfach sich einen Film darunter anzuschauen und ja. Ja. Was ich noch sagen wollte, einfach zu dieser Fernsehdebatte. Also ich finde diese Fernsehdebatte ja irre lustig. Also da kommt ja dieses Satirische schon extrem raus, gerade wenn ein Typ dann nur auf einem Fernseher in einer Fernsehdebatte auftaucht. Mhm.
Wobei das halt auch wieder total dieses McLuhan-Ding ist. Also er macht natürlich, halt ja, das Medium sichtbar. So, also er will halt den Leuten vor Augen führen, ihr schaut gerade Fernsehen, und um halt quasi das Medium, was sonst immer unsichtbar bleibt und wir halt nur die Botschaft wahrnehmen, aber das Medium ganz starken Einfluss hat auf die Botschaft, die versucht halt dieser McLuhan-Stand-In eben in den Fernseher zu bringen, um den Leuten so ins vors Auge zu rufen, hey, seht her, ihr schaut fern.
Während der Fernsehproduzent überhaupt keine Lust hat, sich das anzuhören und lieber mit einer schönen Frau neben ihm flirtet.
Ja. Das war schon ein sehr, sehr absurder Moment, wo er dann auf einmal Niki anmacht und großartig, sie auch noch irgendwie darauf eingeht und dann die Moderatorin, okay, dann habe ich wohl nur noch einen, mit dem ich reden kann.
Und dann erfahren wir, dass sie mit dem eigentlich auch nicht geredet hat.
Also natürlich auch ganz interessant, dass eben dann nur per Fernseher einer zugeschaltet ist, was da ja noch ein Novum war oder halt sehr ungewöhnlich. Und was wir ja jetzt auch eben dann haben mit, was ich, wenn du eine Sendung hast, wo jemand per Skype zugeschaltet wird oder so Sachen. Also
ich finde es aber auch wieder so sehr schön, weil dieses auch, also wie gesagt, dieses Scheitern dieser Talkshow-Situation auch wieder ganz stark uns als Zuschauern vor Augen führen soll, was für krasse Regeln so eine Talkshow hat, die uns ja, wenn die Talkshows gelingen, normalerweise einfach gar nicht bewusst werden. Dass hier einfach irgendwann einer der Eingeladenen nicht mehr mit der Moderatorin redet, sondern anfängt mit einer der anderen Gäste zu flirten und sich später eben herausstellt, der andere, der hat eigentlich auch nicht mit der Moderatorin geredet, sondern es war ein vorab aufgezeichnetes Video. Das sind halt so Sachen, die überhaupt erst zeigen, was für Regeln und für starre Konventionen so eine Talkshow eigentlich hat, die wir eigentlich normalerweise als gegeben hinnehmen und gar nicht so hinterfragen. So, das ist auch wieder einfach ein nice Aspekt von dem Film. Wie geht's weiter in dem Beat Sheet?
Eine Sache wollte ich nur sagen, interessant ist, dass Brian Oblivion, ja, also es ist ja klar, dass es ja auch da ein Fake-Name ist.
Mhm. Ja.
Und dass der sich halt später im Internet ja eigentlich so einen Account-Namen gibt.
Mhm. Genau.
Der halt falsch ist. Und dass er die Art und Weise, wie er auch Sachen adressiert, das sind ja alles vorab aufgenommene Sachen, ja auch schon sehr Internetzeitalter ist, wo man halt so ein, was weiß ich, Facebook-Post raushaut und den für sich dann sprechen lässt.
Mhm.
Unter Umständen halt irgend so einem Pseudonamen, den man halt dann hat. Und dass man ja viele Sachen, die man jetzt, also da halt mit Videos hat, dass man das genauso gut auf unserer Internetzeitalter auch volle Kanne der auch übertragen kann, vor allem auch viel mehr, wo da noch diskutiert wird, und dieser Überfluss an Medien und diese ganzen Kabelkanäle und das kann man ja gar nicht filtern und so weiter. Und nach heutigen Maßstäben ist das ja schon süß, wie viel Überfluss die gehabt haben, wenn man sich bedenkt, was man im Internet alles vollgeballert bekommt. Und selbst das Videodrom-Signal, wenn man bedenkt, was alles im Darknet zu finden ist, dann ist das, was man vielleicht irgendwie theoretisch auffinden könnte, ja echt harmlos im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben und wie sehr der Film das ja so vorgegriffen hat.
Ja.
Finde ich ganz faszinierend. Wir haben ja, also wir haben da normalerweise dieses Ding, Break into Two. Also was heißt normalerweise? Den zweiten Akt gibt es ja normalerweise immer. Es sei denn, es ist ein Godard-Film, dann kommt der zweite Akt vielleicht früher oder später. zweiter Akt, ja, Max und Nikki gehen aus und starten ja so eine Affäre. Mhm. Und dann geht das halt so weiter, ja.
Ja, für mich war es halt eher, dass sie dann einfach zusammen Videodrome schauen und Sex haben. Das ist ja für mich dann so der Moment, wo dann nochmal, also da ja. passiert ja was, eine richtige Entscheidung. Jetzt verändert sich ja dann auch was und sie verändern sich ab dem Zeitpunkt ja dann auch schon selbst. Also das ist ja dann wirklich, wo der zweite Akt beginnt.
Ja, so das ist richtig los. Wesentlich für den zweiten Akt ist so, dass der Protagonist weiter reingesogen wird, oder? Dass er einfach ja. irgendwie in die Geschichte
dass sich seine Welt halt, dass sich der Ist-Zustand verändert, genau. Mhm. Ja. Ich meine, er hat Sex mit einer schönen Frau und er wird halt jetzt schon angefangen, er wird schon beeinflusst von Videodrome.
Und die Frau, die zu ihm kommt, ne, und sagt, na, hast du Pornos, was ja auch schon wirklich eine neue Welt bedeutet, weil das ist ja in der Form gerade erst möglich gewesen. Aber wirklich, es ist ja, das Videozeitalter fängt ja. gerade an, das Videozeitalter ist ja durch Pornografie beflügelt worden, genauso wie das Internet. Ja. Und die Frau kommt halt zu ihm und meint so, ja, du, wenn du ein Porno da hast, hätte ich total Bock, das anzuschauen, ist doch nett als Vorspiel, lass uns mal loslegen. Und dann wird ein Video drum geguckt. Und zu fast allem Erschrecken findet die das dann auch antörnend. Und dann hat man dann diese schon sehr faszinierende BDSM-Sex-Szene.
Hm. Ja. Ich finde den Moment eben, wo sie dann wirklich auch in diesen Raum dann Sex haben, eben relativ lange, ist auch sehr, visuell sehr beeindruckend und atmosphärisch.
Das ist auch dann wieder so ein Punkt, wo McLuhan durchkommt, weil, und ich verwechsel das immer, es gibt bei McLuhan irgendwie den Unterschied zwischen Hot und Cold Media, den er aufmacht. Es gibt halt irgendwie, ich glaube, Hot Media sind Medien, die nur auf dich wirken. Das wäre dann zum Beispiel ganz klassisch Fernsehen oder Radio. Und Cold Media sind halt Medien, die verlangen, dass du selbst an ihnen partizipierst. Und jetzt das zwar noch, also McLuhan, ich weiß gar nicht, wann der gestorben ist, irgendwann zur Jahrtausendwende, glaube ich, hat so nur noch die Anfänge des Internets mitgekriegt, aber so Cold Media wäre halt ganz stark, Internet wäre halt ganz stark Cold Media, also das von uns fordert, dass wir quasi mit dem Medium in irgendeiner Form interagieren oder wenn wir hier den Podcast aufnehmen, klar ist das ja auch irgendwie medial, wir sitzen hier an anderen Enden des Landes und quatschen übers Internet miteinander, aber das ist medial vermittelt, aber das Medium verlangt ganz stark, dass wir uns daran beteiligen. Während bei den Zuhörern, ohne euch jetzt zu nahe treten zu wollen, liebe Zuhörer, ist für euch ist, wäre es dann schon wieder Hot Media. Ihr müsst erstmal nicht viel machen, ihr müsst einfach nur zuhören. So klar, irgendwie, wenn ihr dann wieder irgendwie anfangt zu kommentieren oder so, würdet ihr wieder daraus Cold Media machen. Und das hier wird das dann in diesem Film auch eben in dem Moment, wo quasi sie nicht mehr nur vor dem Fernseher Sex haben, sondern dann in den Fernseher hineinwandern und plötzlich sich im Setting von Videodrome wiederfinden, wird dann eben auch dieser Übergang von Hot Media zu Cold Media symbolisiert quasi. Und das ist auch wieder ganz nice.
Ja. Dass Niki ja den Wunsch hat, dann auch natürlich bei Videodrome zu partizipieren.
Ja, genau, stark. Genau.
Sie will ja da unbedingt mitmachen. Sie will ja nicht nur sich das anschauen, sondern Teil sei dieses, was sagt man, dieser Show,
dieses spaßigen Zusammenseins.
Dieses spaßigen Zusammenseins, ja genau, dieses wunderbaren Events.
Da hat sie mal so richtig, also ob das noch Cold Media ist, weiß nicht. Das ist Hot auf eine ganz andere Art und Weise dann.
Ich fand das ja also mit Hot und Cold Media, also ich kenne das ja auch früher noch so vom Deutschunterricht mit aktiv und passiv, wo dann immer so der Deutschlehrer gesagt hat, nein, Videospiele, auch wenn man sie spielt, das ist trotzdem passiv, weil man ja nur reagiert.
Mhm. Okay.
Und das ist dann nur so abgetan worden, so, naja, man spielt ein Videospiel und man kann ja nach links und rechts laufen, aber nein, das ist vorgegeben, deswegen passives Video. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Fand ich ganz faszinierend, wie das teilweise dann so richtig abgetan worden ist.
Ja, ich glaube, das finde ich sehr fragwürdig.
Es ist eher auf Unverständnis des Mediums wahrscheinlich zurückzuführen, ja, diese Definition. Ja, wie geht's weiter bei unseren Plotpunkten?
Wir haben die B-Story. Mhm.
Haben wir die hier?
Schwer.
Schwer. Ich würde ein bisschen behaupten, also die B-Story ist ja ganz oft, es gibt eine Hauptgeschichte und eine B-Story ist ganz oft halt so eine Liebesgeschichte zum Beispiel, die du kommst oder sowas. das ist ja mit gewissem Maßen mit Niki gegeben, das ist zum gewissen Maßen mit Bianca gegeben, also dass man Max hat mit so einem Verhältnis zu anderen Frauen, aber es ist sehr, sehr
mit seiner, ja, mit seiner Sekretärin auch ein bisschen, das ist so ein historic.
Ja, und selbst mit, wie heißt sie, Marsha?
Marsha, ja,
diese, ein bisschen. Marsha, diese Osteuropäerin, also so ein bisschen, das sind so diese menschlichen Sachen, die immer wieder so, so kommen, aber das ist in dem Film, der Film hat da nicht so viel Zeit dafür.
Also B-Story soll ja eigentlich auch immer so, eigentlich dann das Thema tragen eben vom Film, das etabliert wurde am Anfang, und das sind dann meistens die Charaktere, die dann, was ich so, die besten Freunde in einer romantischen Komödie, die dann dem Charakter, wenn er ganz unten ist, halt irgendwie nochmal sagen, um was es eigentlich geht, und dann, ach ja, und dann rennen sie zum Flughafen und kommen dann zusammen mit ihrer Frau oder sowas. Das ist dann meistens auch B-Story.
Ich habe auch ein bisschen überlegt, ob das nicht sogar Brian Oblivion selber ist.
Das dachte ich eben auch kurz, aber ich finde, dass der dann zu wichtig ist für, weil halt die, also was wir erfahren über das Schicksal von Brian Oblivion, aber das deutet ja ganz viel voraus, was dann am Ende mit Max geschehen wird. Von daher weiß ich nicht, ob ich das als B-Story einsortieren würde. Ja,
deswegen finde ich halt sowas wie Marsha ganz interessant, weil die ist jetzt nicht so wichtig für das Ding, aber die symbolisiert so gewissen Sachen auch, die reflektiert ja auch zurück, dass zum Beispiel ihr Videodrom hat ja so eine Art Kodex und sowas, und Max hat das halt gar nicht. Und die symbolisiert ja auch so diesen altmodischen Porno ja auch noch, diese
genau,
Roman Pornshow da, die halt total albern aussieht. Und
sie ist ja auch so ein bisschen das Gewissen dann eben, und was du schon meinst, sie ist ja eher noch, ja nicht bieder, aber also das ist halt alles noch so lieb da, dieser Softporno, dieser römische, und das geht ja nicht weit genug. Und die sieht das halt alles noch so ein bisschen anders, und ich meine, James Woods ist eh so ein Schauspieler, dem man schon immer so den Wahnsinn irgendwie ansieht, finde ich. Und der ist ja so, das geht ja was Böses in ihm vor, oder der will ja auch eben diese Gewalt und alles, das merkst du ja. Auch wenn es er selber noch gar nicht merkt. Richtig.
Ja, aber diese Warnung, und dann auch in seiner Fantasie später, wo sie dann tot ist, wo er dann diese Warnung sozusagen dann zumindest auf dieser Ebene ja dann auch so weggeschoben wird. Könnte man so sehen, also das wäre vielleicht dann eher so ein Ding.
Na, ich wollte nur sagen, also B-Story, hat Alex am Anfang schon gesagt, ist einfach meistens klassisch, auf jeden Fall auch immer so eine Liebesgeschichte eben, aber ja.
Ich wollte nur sagen, also diese Warnungen und so, die bringen den nächsten und viel spannenden Aspekt, den ich hier gefunden habe, raus. Das ist so, was halt schon eine philosophische Debatte seit der Antike, vor allen Dingen seit Aristoteles, ist so das Paradox der Tragödie, dass halt sich Aristoteles schon gefragt hat, warum schauen wir eigentlich Tragödien? Warum wollen wir eigentlich uns scheiße fühlen? Und es ist ja, also bei Pornos ist es jetzt anders, aber bei Horrorfilmen und Gewaltfilmen ist es ja ganz stark so, dass man sich die Frage stellt, warum machen wir in unserer Freizeit zum Vergnügen, gucken wir uns sowas an, Filme, die erst einmal auch dazu führen können, dass wir uns schlecht fühlen. Und das ist einfach eine ganz spannende Frage, die hier auch immer mal wieder angesprochen wird. Das ist auch schon am Anfang so in dieser Talkshow, kommt das Thema ein bisschen auf, und Max in den ein oder anderen Dialog reißt er das auch immer wieder mal an, warum denn Leute überhaupt sich solche Sendungen anschauen, wie er sie ausstrahlt. Was glaubt ihr, warum gucken wir Gewalt und Horrorfilme an?
Weil es Sachen sind, die wir selbst nicht wirklich erleben wollen, aber uns vielleicht interessiert, wie wäre es denn, wenn, also, aber uns kann nichts passieren dabei, weißt du? Und ich denke, dass man es vielleicht dann eben gerade nicht ausleben muss selber, weil man hat es ja so gesehen, und das reicht den meisten Leuten dann auch. Also die wollen es ja, ich glaube, die wenigsten Leute wollen wirklich jemanden umbringen, hoffe ich, oder ihre schlimme Gewalt ausüben.
Ich glaube, das ist sogar ziemlich sicher, dass so, ich meine, gibt zwar immer wieder Mörder und andere Verbrecher, aber so die große Masse unserer Gesellschaft lebt ja ziemlich gesetzestreu und sehr friedfertig vor sich hin, von daher.
Genau, also ich glaube, es hat aber viel einfach auch damit zu tun.
Alex, hast du da auch irgendeinen Gedanken?
Ich glaube, wir suchen halt irgendwie emotionale Erfahrungswerte, und ja, Filme und Videospiele und Bücher und sowas geben uns halt da irgendwas Sicheres, und um das auch zu machen, und auch teilweise die Möglichkeit, weil, mein Gott, wenn wir jetzt irgendwie in festen Beziehungen sind, dann haben wir halt keine Möglichkeit auch mehr für große sexuelle Abenteuer oder irgendwie jetzt in den Krieg zu ziehen oder was weiß ich. Und ich glaube, man will das aber trotzdem immer wieder irgendwie trotzdem haben und durchleben und machen. Ich glaube, das ist halt irgendwie so ein Teil von, ich weiß nicht, ob das auch sowas ist, was man vielleicht für sich als Lernerfahrung haben möchte.
No. Ja, also, aber dass man da irgendwie eine Form von Erkenntnis draus zieht, das ist auf jeden Fall eine Antwort, die in der Philosophiegeschichte sehr oft gegeben wurde.
Ja, ich meine, selbst wenn die Erkenntnis ist, nee, in den Krieg gehe ich niemals, also wenn ich quasi eingezogen werde, dann hau ich ab oder so, weil das will ich nicht erleben wie in, genau, Band of Brothers oder so. Ich will nicht in der Bastogne sein.
Nee.
Nächste Plotpunkt. Ach nee, oder was? Doch.
Ja. Nö, passt, ja. Der nächste Plotpunkt, Fun and Games. Oder wie es Blake Snyder genannt hat, the Promise of the Premise,
genau.
Und das ist das, René schneidet Trailer, was der Trailer einem verspricht, das hält normalerweise dieser Teil.
Mhm. Und genau, im Endeffekt, also wenn es jetzt sich hier im Videodrome verspricht irgendwie, was ist dieses Videodrome, ja, keiner weiß es, keiner kann es zuordnen und da geht wieder Shit vor, dann ist das im Endeffekt der Fun und Games Part von Videodrome. Oder wenn du einen Film hast, wo, keine Ahnung, zwei normale Typen geben sich als Polizisten aus, dann passiert im zweiten Akt eben, dass sie sich als Polizisten ausgeben und Spaß haben. Das ist der Fun und Games Part, also halt dann irgendwie Weiber anmachen oder abschleppen, weil sie Polizisten sind und irgendwie Schabernack treiben und zum Midpoint schlägt es dann in die eigentliche Geschichte dann wieder um. Aber in dem Fun und Games Part ist eben der Teil eines Films, wo wir einfach Spaß haben können, wo das erfüllt wird, was versprochen wurde auf dem Poster und im Trailer und so weiter und so fort.
Ich finde The Wedding Crash, das ist halt so ein super Beispiel, weil das sind halt einfach alle Szenen, wo die auf die Hochzeiten gehen und feiern.
Mhm. Genau.
Diese quasi super
Montage da, die ewige.
Ja, aber hier ist es halt die ganzen Videodrome-Sachen, die Gewaltsachen, der BDSM-Sex mit Niki, dieses Aufgehen in diesem ganzen Ding. Schon
die ersten Halluzinationen.
Anfänge, genau, die ersten Halluzinationen, Buddy-Horror-Sachen. Auch die, wie heißt die, Cathode Ray Mission? Mhm. Dieses bizarre Fernsehding und dieses Wer ist Brian Oblivion? Das kommt alles jetzt hier. Also diese ganze Packung, die man erwarten würde von jemandem, der halt mehr wissen will, was dieses bizarre Videodrome ist. Mhm. Das haben wir jetzt hier.
Ja, das ist auch ganz zufälligerweise passt das auch wieder sehr gut auf meinen nächsten Punkt, nämlich die Antwort, die Aristoteles selbst auf dieses Paradox der Tragödie gegeben hat, das war nochmal eine andere und das ist die berühmte Katharsis-Theorie von Aristoteles, dass der einfach sagte, wir schauen uns sowas an, um uns von bestimmten Affekten, von bestimmten Gefühlen zu reinigen. Das heißt, wenn wir jetzt sehen, wie hier brutale Gewaltakte vollführt werden, dann läutet das quasi unsere Seele und wir reinigen uns von so schlechten Gefühlen oder sowas und nachher geht's uns dann wieder besser und wir sind wieder ausgeglichener, wenn wir das erstmal hinter uns gelassen haben. Ist auch nicht umstritten, unumstritten so rum. Ich glaube, besonders die Psychologie sieht das in großen Teilen relativ strittig, dass das wirklich so ist, dass man sich so auf diese Art und Weise reinigen kann. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr wirkträchtige Theorie gewesen, die auch hier wieder so zum Tragen kommt. Zum Beispiel dadurch, dass wiederholt gesagt wird, dass Max da eine erstaunliche Widerstandskraft hat gegen Videodrome und die Auswirkungen und andere dem sehr viel schneller verfallen. Das ist sowas, wo halt einfach angedeutet wird, dass er da aufgrund seiner vielen Erfahrungen mit solchem Art Filmmaterial, dass er da widerstandsfähiger ist, weil er vielleicht oft schon solche Katharsis durchlebt hat und entsprechend geläutert ist.
Ja gut, die Kritiker das Kritikargument wäre ja, mein Gott, man ist ja schon so abgestumpft, weil man schon so viel Gewalt gesehen hat und was weiß ich, wie viele Morde man im Fernsehen schon gesehen hat als Kind. Mhm. Und dann macht es einem halt auch nichts mehr aus. Also.
Genau, aber das muss ja jetzt nichts Schlechtes sein. Ich glaube, es ist so, das Gegenargument wäre eher, dass eben wieder dieses Videonasty-Argument, dass es eben dich nicht läutert, sondern eher noch anheizt und du am Ende Gewalt irgendwie schürt, Gewalt in dir schürt. Und aber so die moderne Psychologie hat er, glaube ich, so eine relativ ausgewogene Position, dass sie sagt so, nee, du brauchst schon vorher so eine Disposition. Mhm. Wenn du eben eine Gewalt, jetzt weiß ich, ob du Veranlagung nennen willst oder aber allein eine positive Einstellung oder das im Rahmen deiner Möglichkeiten siehst, dass du selbst gewalttätig werden kannst, dann kann das natürlich durchaus so einen verstärkenden Faktor haben, wenn du dich stark solchen Medien aussetzt. Aber wenn du von vornherein irgendwie ein Weltbild hast, wo das für dich nicht in Frage kommt, irgendwie anderen Menschen gegenüber gewalttätig zu werden, dann kann so ein, die Auseinandersetzung mit solchen Medien dich auch nicht dazu machen, dass du dann im Endeffekt irgendwie der Amokläufer wirst, nur weil du ein paar Ego-Shooter gespielt hast. So, sondern es gibt da auf jeden Fall andere weltliche Faktoren, die das auslösen. Wenn es die gibt, dann kann es möglicherweise durchaus verstärkend wirken. So, ich glaube, das ist so.
Ist es dann auch vielleicht zum Beispiel so, dass die Römer mit ihren Gladiatoren spielen oder so, die dann ja auch das Volk unterhalten wollten, dass es nicht auf dumme Ideen kommt oder auch diese Katharsis dann bekommt oder sowas, dass es auch was damit zu tun hatte?
Das spielt auf jeden Fall mit rein. So, also es ist ja dieses berühmte Brot und Spiele und ich meine, im Grunde hast du das ja heutzutage auch immer noch, dass wir haben halt Gott sei Dank aufgehört, dafür Menschen zu opfern, aber wenn samstags die Leute ins Stadion gehen und dann da eine symbolische Schlacht zwischen zwei Fußballteams sehen, dann ist das im Grunde immer noch das gleiche Ritual, was da stattfindet.
Ja, genau.
Ja. Wie geht's weiter mit den Plotpunkten?
Jetzt kommt der Midpoint. Das heißt, dass wir so mehr oder weniger in der Mitte vom Film auch wirklich angelangt sind, natürlich.
Und was hat der für eine erzählerische Funktion?
Da geht es dann eigentlich immer darum, dass das ganze Ding nochmal umschlägt. Also, wenn ich jetzt wieder das Beispiel habe von den irgendwie beiden Polizisten, von den beiden Leuten, die sich als Polizisten ausgeben, dann haben sie erstmal Spaß, aber dann passiert vielleicht auch wirklich ein richtiger Fall oder was und dann müssen sie auf einmal wirklich echte Polizisten sein und dann merken sie, oh verdammt, ist vielleicht doch nicht alles nur lustig, jetzt müssen wir wirklich was machen, das ist immer dieser All-In-Moment, jetzt wird's ernst, shit just got real, das ist immer so dieser Midpoint, wo es nochmal umschlägt, so ein Beispiel ist irgendwie auch, wenn du, irgendjemand ist gestrandet und in der Wildnis und will irgendwo hinkommen und dann kommt zum Midpoint ein Helikopter und du denkst, oh, jetzt bin ich gerettet, aber der Helikopter fliegt vorbei und du weißt, nee, es wird niemals eine Rettung geben, du musst hier durchkommen. Also du bist quasi für immer jetzt hier drin und du musst einen anderen Weg finden. Also solche Beispiele sind auch für Midpoint ganz gut und ich würde sagen, das ist hier relativ offensichtlich der Moment, wo er seine Vagina auf den Bauch bekommt und dann die Waffe da reinsteckt, weil da ist man dann quasi wirklich all in im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Das habe ich auch, also habt ihr den Moment verstanden, also ich habe nicht verstanden, wieso er da die Waffe jetzt reinsteckt, was das, also das ist ja später dann einfach dieses Symbol für den V-Recorder aufmacht und er dann ja auch entsprechend mit Videotapes programmiert wird. Das habe ich gerafft, aber warum steckt er sich da die Knarre rein und was sollte das jetzt uns zeigen? Das war so ein sehr weirder Moment.
Nicht mehr wirklich bewusst ist, dass er wirklich eine Waffe bei sich trägt und dass er eigentlich so eine potenzielle Gefahr ist. Er wird ja selber zu einer wandelnden Waffe, weil eigentlich soll er ja umprogrammiert werden zu seinem Assassinen. Ja. Und dann ist es halt wahrscheinlich wie so ein, keine Ahnung, so ein Suizidwestenbomber, der unter einem dicken Mantel das Ding versteckt und du nimmst den gar nicht mehr so wahr. Und ich glaube, er nimmt sich ja selber erst gar nicht mehr wahr als jemand mit dieser Waffe. Die ist dann erstmal weg und dann geht's wieder normal weiter irgendwie.
Er fängt ja auch an, dann später im Film so ein Waffenholster wirklich zu tragen. Also in der echten Realität hat er die ja dann so dabei. Und ich denke auch, die Idee ist halt einfach nur, weil das Ding macht ja gewalttätig und das fängt halt an bei ihm einfach. Und so eine Waffe, also er steckt sie sich quasi im Bauch für den späteren Gebrauch sozusagen, weil das kommt dann noch. Dass das dann schon mal anfängt.
Sexualisierten Sachen, die mit der Waffe sind, weil Waffe ist ja auch ein Phallus-Symbol und dann hat er dann diese pochende Vagina da im Bauch und dieses ganze Sexuelle, was mit Videodrom ist,
Wie fandet ihr denn den Effekt, vor allem wenn er dann aufsteht mit seiner nicht proportional richtigen kleinen Hand in den Halbtotalen dann? Fandet ihr das gut, den Effekt? Oder?
Ich muss sagen, mir haben so rein optisch die ganzen Effekte recht gut gefallen. Ich fand, die alle sahen voll nice für mich aus. Was ich relativ früh hatte, das am Ende relativiert sich das so ein bisschen, ist aber, dass ich nicht so geschockt war wie bei anderen Cronenberg-Filmen, dadurch, dass das sehr schnell ja einfach als Halluzination geframed wird. Also wird uns ja sehr früh im Film gesagt, er halluziniert jetzt. Und deswegen waren so diese ganzen Body-Horror-Momente, die typischen Cronenbergischen, waren für mich nur so, ja okay, ist jetzt halt wieder eine Halluzination. Und das hat mich jetzt nicht irgendwie so geschockt, wie es das durchaus in anderen Filmen mal schon des Öfteren geschafft hat. Aber so rein handwerklich fand ich die gut. Du hattest da Kritik oder wie?
Nein, nur diesen einen Moment. Ich fand sonst diese praktischen Effekte finde ich auch super. Also finde ich echt toll, vor allem die wabernden Kassetten und so Sachen oder der Fernseher, das sieht schon geil aus. Selbst wenn man sieht, wie es gemacht ist, finde ich es trotzdem einen tollen Effekt. Ich fand eben nur diese Hand in dieser einen Einstellung oder der Arm in dieser einen Einstellung sah wirklich auch von der Farbe einfach nicht gut aus. Ist vielleicht auch wieder jetzt auf Blu-ray und auf dem großen Fernseher und keine Ahnung.
Ich meine, jetzt erinnere ich mich, ich glaube, ich habe das auch gemerkt, aber es hat mich einfach nicht gestört in dem Moment.
Und ich finde, du merkst auch, dass es ihnen nicht gefallen hat, weil es nur so kurz reingeschnitten ist. Also ich glaube, sie haben selber gemerkt, dass der Effekt nicht richtig gut funktioniert. Ja.
Ich war ja dann irgendwie überrascht, wie wenige Effekte es dann doch sind. Das sind ja so relativ so punktuelle Effekte und die sind halt immer so gezielt so eingesetzt, dass sie halt wirklich im Rahmen von der Geschichte ja immer schön passen. Und die sind ja halt immer sauber gemacht. Klar, da gibt's immer noch so ein Ding, was man nach heutigen Maßstäben anders machen würde und wo man halt jetzt sieht, mein Gott, der sitzt halt auf der Couch und dann ist er halt natürlich über die Couch, ist das so ein Ding. Und später ist er halt an die Tür gelehnt und dann ist es natürlich klar, dass das dann sozusagen von hinten durch die Tür geschoben wird und wie das dann so aufgebaut ist. Also wenn man sich das so ein bisschen anschaut, wie das dann gemacht ist, dann kann man relativ gut gucken, wo sozusagen die Schweißnähte sind. Aber ich finde für die damalige Zeit und im Rahmen, wie sie eingesetzt sind, und auch wie dieser Ekel, also das Schöne ist, die sind ja so organisch, die atmen ja immer so, diese ganzen Sachen, auch die Kassetten und es lebt ja alles so schön und das kommt schon sehr schön raus. Also ich bin da schon sehr happy damit, wie das gemacht ist und vor allem der Film ist jetzt was 34 Jahre alt und es ist trotzdem 35 Jahre sogar und immer noch so schön auf dem Punkt. Das ist schon sehr nett.
Auf jeden Fall. So mit dem seinem programmiert Vagina-Schlitz im Mittelleib und das einerseits, aber vor allen Dingen auch dieser Tumor, von dem da mehrfach die Rede ist, der durch Videotrome wächst, der dann ja aber von Oblivion umgedeutet wird als ein neues Organ, was eben diese Halluzinationen hervorbringt. Das wiederum ist auch so, da steckt auch wieder ganz viel McLuhan drinne. Und der sagte halt, dass Werkzeuge im Zeitalter, bevor es zu Massenmedien, zu technischen Medien kam, waren Werkzeuge immer quasi Verlängerung unserer Gliedmaßen, also ganz klassisch Hammer, Säge und so, sind alles Verlängerung unserer Arme und was weiß ich, eine Planierraupe vielleicht, Verlängerung unserer Füße und Autos, Verlängerung unserer Füße und so weiter. Und das Neue an diesen technischen Medien war für McLuhan, dass es Verlängerungen unseres zentralen Nervenorgans sind, zentralen Nervensystem oder wie man sagt, also quasi unseres Gehirns, so, also im Fernsehen, in Computern und so, da werden dann nicht mehr Funktionen unserer Gliedmaßen ausgelagert, sondern eben Funktionen unseres Gehirns, also wir werden im Computer wird halt irgendwie Gedächtnis ausgelagert oder die Rechnen wird natürlich stark vereinfacht, eben das Sehen wird durch das Fernsehen verlängert und das Hören durch Podcast, Radio hören etc. und so weiter. Und das hat er so diesen kategorialen Unterschied zwischen Medium und Werkzeug aufgemacht, der hier in diesem Film auf jeden Fall auch immer wieder drinne steckt, der zeigt, wie eben Medien uns, unsere Wahrnehmung, unser Denken uns geistig verändern. So.
Ich finde es halt schön, dass der Film das halt alles macht, aber der Film ja niemals stehen bleibt, um das quasi zu erklären.
Auf jeden Fall. Das wird alles angedeutet nur so.
Genau, ist angedeutet, das ist alles visuell dargestellt, es ist eingebettet.
Es ist Teil der Handlung auch, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass hier nicht irgendjemand, also ich mag sehr gerne Christopher Nolan, aber es findet hier nicht so ein bisschen Oblivion, aber auch sehr dezent, es findet nicht mal, wird nicht irgendwie mal eine Vollbremsung gemacht und erstmal 20 Minuten jetzt der Plot erklärt und was für krasse Konzepte jetzt wirklich dahinter stehen. Also
Und Oblivion ist ja so bis der Exposition, aber irgendwie ist der Charakter halt schon so bizarr, weil er nur ein Video auftaucht und dann später ist klar, dass er tot ist und eigentlich nur in dieser Videothek lebt.
Genau, das ist einfach sehr gut eingeflochten.
Ja, also der Film macht es sehr, sehr geschickt, das zu machen und einem zu suggerieren, ohne dass es einen wirklich komplett erschlägt, weil man den Film auch auf einer ganz anderen Ebene einfach anschauen kann. Man kann den auch als Buddy-Horror-Mindfuck-Film einfach so anschauen. Aber jetzt, na gut, das ist das Schöne an guten Filmen, dass man die halt auf verschiedenen Ebenen immer lesen kann. Aber ist alles dran.
Ich würde sagen, es ist eine Eigenschaft des Mediums.
Ja gut, schau dir manche, also ich will jetzt keine Beispiele nennen, aber es gibt ja Filme, wo das einfach mal der ganze Film stillsteht und es dir erklärt wird und es gibt ja nur, ja, ich war mit meiner Frau vor kurzem im Theater und dann habe ich gemeint so, weil sie bei einem Stück mitgearbeitet hat und ich so, hör mal, Frau, das ganze Stück ist nur Text, da gibt es keinen Subtext, alles, was mir dieses Ding sagen will, das wird ausgesprochen.
Mhm.
Und Videodrome ist halt zum Glück nicht so.
Wobei, das finde ich, kann auch total gut sein. Also, wir hatten wie hier in diesem Horror-Oktober habe ich A Quiet Place und Green Room gesehen. Da würde ich jetzt in beiden Filmen nicht irgendwie eine tiefe Botschaft drin suchen wollen. Aber die sind einfach so gutes Spannungskino, dass die 90 Minuten durchrocken. Und ich sage, ja, auf der Oberfläche, in dem, was sie mir erzählen, sind die einfach so gut gemacht, dass ich jetzt nicht irgendwie das Bedürfnis habe, dann auch irgendwie großartig was rauslesen zu wollen.
Nee, ja, überhaupt nicht.
Ja.
Einfach handwerklich geiles Suspense-Kino.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja. Aber die wollen einem ja auch nichts erklären. Das ist ja das Schöne. Also, nö. Ich glaube, ich habe ein Problem damit, wenn halt mir jemand was erklären will, aber halt dann nicht die gute Erzählebene dazu hat.
Wenn es so heavy-handed wird, so.
Ne? Genau, ja.
Ja, also, verstehe ich vollkommen.
Aber
ich glaube, also dass Cronenberg ja immer diese Sachen dann in seinen Filmen drin hat, aber sie nach außen so schlockig wirken oder halt so für sich in Anführungszeichen billige Horror. Ich finde gerade das hat ja vor allem seine Filme aus der Zeit ja dann auch so ausgemacht oder so besonders gemacht. Also so diese, keine Ahnung, Thinking Man's Horrormeister oder sowas. Das finde
ja, find ich eigentlich so, immer so ganz ein bisschen so der Horror der Zeit. Also schau mal sich, was weiß ich, Romero.
Er ist nicht der Einzige, klar.
Und, genau, ja. Aber Dawn of the Dead ist ja auch eigentlich so eine Gesellschaftssatire und Konsumsatire und so weiter. Kann man als reinen Zombie-Horror-Actionfilm anschauen.
Also ich glaube, du kannst halt in einem Genre so Sachen halt auch einfach gut verstecken, dass es nicht so auffällt, weil die Leute abgelenkt sind von den Gedärmen, die rumfliegen oder so.
Ja, das ist halt der schöne Spaß daran. Ja, gut.
Du kannst es auch einem Publikum dadurch zugänglich machen, dass ich sonst das halt keinen Bock hätte, sowas in einem bierernsten Drama verhandelt zu sehen, sondern die halt jetzt da erstmal wegen der Spannung oder so reingehen und dann hast du halt einfach nochmal ganz schöne andere Dimensionen, die du damit reinbringst. Das finde ich an guten Science-Fiction-Filmen zum Beispiel sehr, sehr schön, dass da ja oft gesellschaftskritische Themen oder sowas verhandelt werden, aber wenn es in einen super spannenden, schönen Plot verpackt wurde, dann ist das einfach eine perfekte Synthese.
Also Horror und Thriller bieten sich halt beide extrem gut dafür
an. Auf jeden Fall. Gerade auch in den letzten Jahren ist da so vieles rausgekommen, was einfach nochmal so eine sehr schöne, tiefere Botschaft hatte, wo man die einfach dazu einlädt, da ewig lang über den Film zu spekulieren, was er uns denn aussagen könnte.
Wobei ich mich jetzt zum Beispiel frage, wenn Leute Black Mirror gucken, ob sie dann wirklich ihr Handy mal weglegen können. Ich glaube es irgendwie nicht. Wahrscheinlich schauen sie, während sie diese eine Folge mit den Likes angucken, liken sie wahrscheinlich Sachen irgendwo.
Ich glaube, ich habe das gemacht, aber ich finde Black Mirror auch sehr kulturpessimistisch.
Das ist natürlich wahr. Black Mirror ist aber auch wieder so ein Beispiel, wo es ja schon wieder zu offensichtlich ist.
Also ja, klar. Hat schöne Folgen, aber manche Folgen sind auch, da wird dick der Holzhammer rausgeholt.
Ja, da blinkt dir das halt schon wirklich entgegen, was dir eigentlich da suggeriert werden soll. Das ist halt bei vielen Folgen das Problem. Naja.
Plotpunkte.
Bad Guys Close In.
Mhm.
Dann lasse ich den René erklären, was das ist.
Genau, das ist, also wie der Name schon sagt, das ist im Endeffekt das, wo halt die Bösen oder die Bedrohung im Film, was auch immer diese Bedrohung ist, ja, das kann ja in allen möglichen Formen die Bedrohung sein, die kommt einfach näher oder die wird jetzt wieder präsenter. Die war jetzt im Fun und Games Part, hat die Bedrohung meistens nicht so viel zu suchen, da wird vielleicht einmal zum Bösewicht geschnitten oder so, aber eigentlich macht er noch nichts Böses, was jetzt unsere Hauptcharaktere wirklich betrifft. Aber nach dem Midpoint, wo er quasi dann shit just got real eben und wenn alles jetzt echt ist und wenn es kein Spaß mehr ist, dann kommen eben auch die Bösen näher. Und hier ist es eigentlich relativ offensichtlich, weil es ja dann der erste Moment ist, wo er von Convex eingeladen wird und da dann in dem Auto sitzt und ihn dann trifft in dieser, wie nennt man das, Optiker, oder?
Beim Optiker
dann trifft und dann diesen Helm aufkriegt und alles. Das ist ja das erste Mal, wo er dann wirklich mit den Bösen in Berührung kommt und die so quasi ihre Fühler nach ihm ausstrecken und anfangen, ihm näher zu kommen. Also noch mehr als jetzt, dass sie natürlich Videodrome ja schon auf ihn gesetzt haben.
Auch die Halluzination von Marsha, die tot ist, diese Tatsache, dass Nikki offenbar wirklich weg ist.
Ja.
Also, dass da wirklich eine Bedrohung da ist, weil Nikki kommt ja nicht irgendwie mal zurück von diesem Trip nach Pennsylvania, wo das ja dann ist, sondern die Gefahrensituation ist höher. Also, irgendwas stimmt mit Videodrome nicht. Halluzinationen werden schlimmer. Diese komischen Gestalten tauchen auf.
Ja.
Es spitzt sich zu.
Wie geht's weiter dann?
All is lost. Das ist also für mich ganz klar die Szene, wo halt Max dann ankommt, halt dann wieder in diesem Videolabor. Mhm. Und klar ist, dass Barry Convex und Harlan ja ihn ja eigentlich dann quasi beschissen haben, ihn eigentlich dann quasi dieses Signal absichtlich zugespielt haben.
Ja.
Und wo ihm dann ja die Videokassette eingesteckt wird, also wo er dann im weitesten Sinn eigentlich nur noch eine Marionette ist von diesen politischen Ideen, die Convex hat.
Ja, genau, wo er zum Killer programmiert wird und dann natürlich auch zum Killer wird und seine Partner umbringt, das ist natürlich alles sehr all is lostig und ich meine, schlimmer kann es ja eigentlich nicht mehr werden.
No. Ja, weil dann ist er von der Polizei gesucht, er ist ein Mörder, er ist nicht mehr Herr seiner, er ist ja nicht mehr Herr seines eigenen Willens mehr, schlimmer kann es fast nicht werden.
Mhm. Unser Horror-Oktober hier im Spätfilm wird ja auf das Kabinett des Dr. Caligari hinauslaufen und dass eben dieser Trope des Fremdgesteuerten, den hat halt Caligari einfach in die Filmwelt eingebracht. Da gibt's ja eben diesen Sonambulen, irgendwie Schlafwandler, der von Caligari gesteuert wird und Leute umbringt. Und das ist eben einfach das gleiche Motiv, was Caligari erstmals im Jahr 1919 im Film etabliert hat. Und halt gilt ja auch so mit als der erste Horrorfilm überhaupt. Und dann eben auch ganz stark eben in den Horrorfilm als eine Erzähltradition mit eingebracht hat, was sich bis hier zu Videodrome und bis unsere heutigen Tage fortgeschrieben wird.
Ja. Habe ich noch nie gesehen, den Film.
Sollst du machen, das ist wirklich gut. Habe ich irgendwie vor 2 Jahren oder so zum ersten Mal gesehen und hat mich geflasht, wie gut er ist.
Das ist ein sehr wunderbarer Film. Ja. Also ja, Setdesign, Licht- und Schattensetzung und auch diese falschen Schatten, die doch da gesetzt sind. Und das ist schon der, wo die Schatten da teilweise aufgemalt sind. Und diese
ja, genau, Schatten. Das ist der. Das
ist großartig.
Ein ganz, ganz toller Film. Ja, aber wie geht's mit unserem Plot weiter? Oder nee, du hattest noch was,
ich,
René.
Ich würde noch gern was vom Audiokommentar von Cronenberg selber sagen, weil das fand ich ganz lustig. Also, dass es eben wie eine Vagina aussieht und dann ihm in seinem Bauch eben die Videokassette oder die Betamax-Kassette reingesteckt wird. Da hat er dann nur gesagt, he is literally getting fucked by TV oder so. Also, ich fand das ganz lustig. Und anscheinend war es für James Woods relativ anstrengend, mit dieser Maske da halt rumzulaufen. Hat immer gesagt, ja, ich bin jetzt kein Schauspieler mehr, sondern ich bin jetzt nur noch ein Schlitz. Und dann meinte wohl Deborah Harry zu ihm, jetzt weißt du, wie sich's anfühlt.
Oh Gott. Ich finde, was ich schön finde, ist halt, dass hier tatsächlich eben diese 3 Aspekte von der Video-Nasty-Debatte zusammengebracht werden. Er hat halt dieses Sex-Symbol mit der großen Vagina auf dem Bauch. Er hat die Gewalt, die dann kurz darauf ganz massiv ausbricht und eben das Ganze wird durch ganz buchstäblich durch eine Videokassette ausgelöst. So. Ja. Wo das einfach dieser Satire-Aspekt so, ja, genau das machen wir. Wir schieben uns Videos rein in uns und
dann werden wir Killer und schießen einfach wahllos auf irgendwelche Leute. Ja. Ja, und dann scheitert Videodrom halt tatsächlich an der Zensur von genau diesen Institutionen in Deutschland oder auch zu gewissen Maßen in den USA und ich weiß nicht, wie sehr der in Großbritannien vielleicht nicht, also der ist ja nicht zensiert worden da groß, aber trotzdem ist ja ein Film, der doch angeeckt ist, genau mit diesen Sachen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ich fand ja den Moment, wo er dann wirklich seine Partner erschießt, da gibt's so einen Rückschnitt, wo dann nochmal auf den zweiten, den er erschießt, eben zurückgeschnitten wird, wo dann, das sieht einfach ganz merkwürdig aus, wie das Blut dann noch so spritzt. Ich fand's wirklich, es war der eine Moment, den ich wirklich eklig fand. Also, schockierend sogar. Weil sich da die Gewalt dann auch so echt angefühlt hat auf einmal. Also, weil wir dann auch nicht mehr in dieser Halluzinationswelt eben waren, was du vorher meintest, Daniel, auch.
An dem Moment hatte ich mir dann auch in meine Notiz gemacht, so, Moment, sind wir jetzt noch in der Halluzination? So, sondern da beginnt es dann eben zu verschwimmen, dass hier was vorher oder zu Beginn des Films immer noch ganz klar getrennt war zwischen Max Halluzinationen und dem, was wirklich passiert, wird jetzt eben am Ende des Films, geht immer weiter ineinander über und es ist nicht mehr klar, was hier wirklich geschieht und was er sich nur einbildet.
Ja.
Was ich hier ganz interessant finde, ist ja, er schießt ja seine Partner und dann kommt er ja raus und keiner im Büro glaubt ja, dass es ja quasi er jetzt die beiden erschossen hat.
Mhm.
Ja. Also es ist halt irgendwie, ja, die sind erschossen worden und Ding, aber dieses Realitätsempfinden, was die Leute von ihm haben, ist ja nicht, dass er ein Mörder ist. Mhm. Sondern, oh mein Gott, was ist passiert und so weiter und so fort. Und quasi selbst seine Sekretärin, am Anfang denkt sie ja so, mein Gott, der ist verletzt oder was weiß ich. Und das ist ganz interessant, wie er auch dann eigentlich da rauskommt.
Ja.
Aus diesem Ding, weil das niemals jemand so wahrnehmen würde. Fand ich eine ganz interessante Wahl, was sie da dramaturgisch gemacht haben.
Hat mich tatsächlich auch so ein bisschen verwirrt, weil ich dachte so, wer sollte die denn erschossen haben? Sie waren einfach zu dritt in diesem Raum.
Ja,
was denken die denn da jetzt? Also das hat mich so ein bisschen fragend zurückgelassen, ja, diese Szene.
Komischer Moment, ja.
Komischer Moment, aber ich kann echt mir vorstellen, dass Menschen vielleicht tatsächlich das echt nicht wahrhaben wollen oder dann so bizarr auf sowas reagieren.
Du kennst ja auch die Person und ich meine, die Sekretärin nimmt den ja eigentlich dann so mit und hilft dir und fragt so, ist alles in Ordnung mit dir? Also du glaubst ja nicht, dass Leute, die du magst, und ich meine, ich würde schon suggeriert, dass sie auch irgendwie in ihn verliebt ist oder sowas, dass er zu sowas fähig ist. Ich glaube, das ist nicht das Erste, wo dein Gedanke dann immer hinspringt.
Die haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis halt auch, die kümmern sich ja auch um ihn die ganze Zeit und
Aber klar, gut. Es ist absurd. Also.
Es ist absurd, aber andererseits muss man ja sagen, er ist ja kein Mensch, der eigentlich fähig ist, Menschen umzubringen. Also er bringt ja keine Menschen um, weil er ja von sich aus als Mensch die Menschen umbringt.
Ja, okay, deswegen, aber das ist jetzt wieder so,
vielleicht nicht diesen Aspekt in ihm.
Da sind wir jetzt wieder an dem Punkt von wegen, man wird nicht von den Medien dazu gebracht, sondern man muss schon prädisponiert sein. Mhm. Und ich glaube eben schon, dass er, so wie er uns dargestellt wird, dass er das eben ja schon hat in sich irgendwo. Aber das ist ja, finde ich, das Tolle an dem Film, dass man das dann so, dass man da so drüber reden kann.
Was ist der nächste Plotpunkt?
The Dark Knight of the Soul.
Hatten wir den? Nee, All is Lost habe ich.
All is Lost haben wir gehabt.
Die gehören ja auch immer zusammen, die beiden. Also die kann man schon mal verwechseln. Ich finde auch Dark Knight of the Soul ist ein selten dämlicher Name. Ich weiß gar nicht, wie das in der deutschen Version heißt. Müsste man mal nachlesen.
Ich finde es schön. Ich finde es so lyrisch.
Ja, ich finde den Namen, also ich finde, es hört sich schön an. Ich finde nur für den Punkt, den es macht, ist es verwirrend. Da könnte man eher meinen, es ist der All is Lost Moment, finde ich. Also.
Ich hatte so wieder eine kleine Abschweifung. Irgendwie. Ich glaube, als wir damals, wie hieß er hier? Es war einmal die Revolution.
Fistful of Dynamite.
Und Julia Tester besprochen hatten. Kurz danach habe ich hier mit meiner Tochter im Kino Vaiana oder im Englischen Moana geguckt. Und da gibt es halt tatsächlich so den Moment, wo sie dann irgendwie nachts alleine auf dem auf dem Floß hängt und der Geist ihrer Oma kommt und ihr mit ihr redet, sondern dachte ich so, okay, das ist Dark Knight of the Soul, buchstäblich.
Ja. In den Disney-Filmen, also Animationsfilmen
allgemein,
ist das wirklich, da könnte man fast quasi in Untertiteln quasi mal anzeigen, das ist jetzt das, weil es so extrem ist. Aber ja, also diese Lagerfeuergeschichte, wo dann irgendwie man da irgendwie da eine Flasche Whisky trinkt und dann irgendwie so einen traurigen Schwenk von seiner Großmutter erzählt, das ist halt immer so ganz oft das.
Ja.
Also auch wirklich lyrisch, weil viel geredet wird ganz oft. Also dieses, weißt du noch, damals.
Genau, es kommt immer irgendeine Erinnerung, spielt eigentlich immer mit rein und oft eben Lagerfeuer und Alkohol, der getrunken wird, weil man ist ja ganz am Boden zerstört, das kann ja nicht schlechter werden und dann trinkt man halt auch gerne mal und dann kommt immer irgendein Freund, der dich dann da wieder rausholt und der erinnert dich dann eben an die gute alte Zeit oder der gibt dir dann immer die Kraft, so, nee, es ist gar nicht so schlimm, du kannst es schaffen, glaub mir und so, das ist dann immer dieser Dark Knight of the Soul Moment.
Haben wir den hier?
So ein bisschen, ja.
Ja. Also da, wo bei Bianca Oblivion ist, würde ich dann schon sagen, wo er ja dann nochmal wieder mit diesem anderen Gegenmodell konfrontiert wird.
Na, er zeigt ja, also er kriegt ja Nikki zu sehen und von wegen, sie ist jetzt umgebracht worden, was ja wieder diese Erinnerung ist, ach ja, stimmt, da gab es ja noch jemanden. Wir haben sie ja eh schon so ein bisschen jetzt im Film auch vergessen, weil sie ja so ein bisschen fallen gelassen wird,
finde ich. Aus dem Film.
Genau. Und einfach so, weil er doch was für sie empfunden hat wohl, weil er hat ja am Anfang auch gesagt, nein, geh da nicht hin, weil er sich ja Sorgen um sie gemacht hat und dann wird ihm jetzt eben gesagt, naja, die wurde umgebracht und dann wird er auch noch anders eben manipuliert, dann kommt er da eben raus aus diesem, ich will die jetzt umbringen und denkt eben eher an Nikki.
Als eigentlich töten. Erzählt ihm ja dieser Fernseher dann die Geschichte da in der.
Genau.
In diesem
Ja, aber es wird ja von Bianca abgespielt. Ja.
Genau.
Also würde ich sagen, dass das hier der Dark Knight of the Soul Moment ist, weil danach beginnt ja dann der dritte Akt, weil er ja dann beschließt, okay, jetzt, oder was heißt er beschließt, er wird ja dann von ihr umprogrammiert, die anderen umzubringen, die Bösen.
Genau, aber dann kommt ja der dritte Akt sozusagen, wo er dann im neuen Modus dann wieder ist und dann geht's wieder weiter. Genau. Nächste, also Break and the Free, klar, wir bewegen uns jetzt aufs Finale zu. Und dann räumt ja Max mehr oder weniger natürlich mit den ganzen Leuten auf, die ihn da hintergangen haben. Erstmal mit Harlan, mit dieser
Szene. Immer zuerst die Helfer müssen erledigt werden natürlich, das gehört zu einem Finale dazu. Du fängst ja nicht mit dem Oberboss an, sondern du musst dich immer erstmal hocharbeiten. Gibt auch immer diesen Storm the Castle Moment, also was ich, dass du halt, wenn es so eine Art John Wick oder sowas ist, dann musst du halt unten, geht da rein ins Gebäude und muss sich bis nach oben zum Boss vorkämpfen. Das ist im Endeffekt dann immer so der Storm the Castle Moment oder eine Prinzessin, die im Turm ist, muss irgendwie befreit werden oder so.
Das haben wir ja eh schon fast mit dieser Bühnenshow da, gell?
Ja, genau.
Das war auch so skurril plötzlich.
Weil das auch so diese 80er Jahre Albernheit hat, einfach wie diese Show inszeniert ist.
In dem Moment war ich wieder so, okay, er bildet sich's doch ein.
Wenn ich es richtig verstanden habe, war das wohl auch mal geplant als Traumsequenz. Sie konnten sich ja nicht entscheiden und dann haben sie irgendwie was anders gedreht oder vielleicht verwechsel ich es auch, aber ich glaube, die wussten eben immer nicht genau, ist es jetzt ein Traum oder nicht, und sie haben sich dann im Schneideraum oft entschieden, wo es dann hingehen soll.
Es ist ja auch ganz bizarr, wenn er ja dann diese Kugeln schießt, dass diese Kugeln ja total abstrus gewesen sein sollten. Also er schießt sie dann und dann passiert ja gleich immer quasi irgend so ein Body-Horror-Ding mit den ganzen Leuten. Also so ein ganz ekliger Effekt. Yeah. Und das haben die halt einfach auch nicht mehr so in der Form umsetzen können, bis am Schluss, wo es dann Barry Convex erwischt, wo er doch dann niedergeschossen wird und dann diese ganzen Tumore aus ihm herauswachsen.
Boah, das ist so widerlich. In der
definitiv ekelhaftesten Szene im ganzen Film.
Ja.
Die halt dann wirklich voll abgeht.
Ja.
Ja, das habe ich auch nicht vergessen, diese ganzen Tumore. Das ist echt eklig, die Szene. Ja. Ja, aber das ist ja eigentlich das große Finale und dann ist es ja eigentlich dann zum Schluss.
Na, ich finde, wir müssen schon noch über die Granate sprechen.
Die Granate, ja, natürlich, ja.
Wie halt Harlan erledigt eben. Also Harlan denkt ja, er hat ihn immer noch unter Kontrolle und dann kann er ihm wieder eine neue Kassette reinstecken, aber er ist ja jetzt umprogrammiert worden von Bianca und deswegen, wenn ich es richtig verstanden habe, kann er jetzt mit seiner Bauchvagina, die unglaublich gut trainiert ist und tolle Muskeln hat, anscheinend aus der Hand von Harlan eine Granate machen, also so eine alte, wie heißt das, Potato Smasher von den, glaube ich, die Deutschen waren es, oder? Die Nazis
hatten so eine Stabgranate, den Zweiten
Weltkrieg. Ja. Genau, die auch funktioniert und er wird dann geht dann nach hinten und dann explodiert er halt auch und dann ist ein Loch in der Wand und er geht einfach aus dem Loch raus, dann war ein toller Moment.
Ja. Die hatten ja Angst, dass die Leute das nicht als Granate erkennen, deswegen haben sie ja im Soundtrack noch dieses Ticken eingeführt.
Ja, ich muss sagen, ich habe mich zuerst auch die ganze Zeit gefragt, was genau soll es jetzt sein, aber als es explodiert ist, habe ich es dann im Nachhinein verstanden. Ja. Dann war es auch okay.
Ich habe mich zu dem Zeitpunkt, das ist schon gar nicht mehr gefragt, war nur noch hin und weg so, wow, what is happening?
Wir sind halt in dem Chronicle.
Ja, genau. Alles in dem Stadion, da war ich, also zu diesem Zeitpunkt war ich natürlich wirklich auch schon hin und weg, ich war begeistert. Ja. ja, dann kommt das kleine Finale. Gibt's da noch irgendeinen Plotpunkt, der sich irgendwie namentlich da anbietet oder war es das?
Ja, in dem Sinne eigentlich nicht mehr.
Ist das, also es gibt dann noch das Final Image Mini- natürlich. Aber
ja, aber das Final Image, aber das ist ja schon fast so ein Mini-Epilog da nochmal oder so.
Du meinst, hätte auch enden können nach der Szene, wo die ganzen Tumore rauskommen und dann einfach Cut to Black.
Ja, bei dem Film irgendwie nicht. Also du erwartest, dass irgendwas nochmal ist.
Auch wenn ich es da richtig verstanden habe, also die hatten ja irgendwie drei Enden geplant und das war irgendwie jetzt das Ende von James Woods, das er vorgeschlagen hat, dass er sich einfach erschießt und aus ist es, aber es gab wohl auch ein Ende, wo danach nochmal ein Epilog gekommen wäre und dann wären irgendwie Bianca, Nikki und er zusammen eben im Videodrome-Raum und hätten, und ich glaube, die beiden Frauen hätten dann auch irgendwelche Vaginas gehabt oder irgendwelche komischen Sachen in ihrem Körper, wo dann irgendwelche anderen Körperteile rausgewachsen sind, irgendwie so, aber das.
Also mehr Body Horror.
Ja, das hätte dann irgendwie damit aufgehört.
Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Ende cool. Also besonders mit diesem, was ja dann Max noch sagt, dieses Long Live the New Flash.
Genau.
Weil, also wir haben da einerseits nochmal diese Verlängerung der Organe-Metapher von McLuhan drin und was ich dann auch noch ganz stark fand, es gibt ja und damit ist der Film schon wieder prophetisch. Es gibt ja hier in unseren Tagen diese Cyborg-Bewegung, die ja quasi auch einfach so eine Strömung ist von Menschen, die meinen, wir müssen uns verbessern, indem wir uns mit Elektronik enhancen. Und was ja da schon einerseits mit dieser Pistole, mit der er verwächst, symbolisiert wird und dann eben auch mit diesem finalen Bild, dass er quasi seinen Körper zurücklässt, um eine neue Bewusstseinsebene zu erlangen. So hatte ich das jetzt interpretiert, das Ende. Und es ist ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob schon was gehört hat, dass Leute sich Magneten einpflanzen lassen, weil damit kannst du Stromadern halt spüren. Klar, das das eklatanteste Beispiel ist natürlich das Cochlea-Implantat, wo halt gehörlosen Menschen eben ein Implantat eingepflanzt wird, mit dem sie wieder hören können, elektronisches. Und da gibt es ja einfach verschiedene Arten und Weisen, wie Menschen versuchen jetzt einfach ihren Körper mit Elektronik aufzupimpen, sag ich mal. Viele sagen allein schon, das Handy, das Smartphone ist ja schon fast so mit uns verwachsen, weil wir das Ganze in der Hand halten und bietet uns halt, uns erweitert unseren Körper ungemein so. Und das ist halt irgendwie was, so ein Motiv, was ja auch wieder drin steckte, was ich echt cool fand.
Das sagt Kronberg im Audiokommentar auch selber.
Sehr also schön.
Definitiv.
Ja. Aber gut, es sind aber alles Leute, die ja für sich gesehen im Positiven ja quasi ihr Leben erweitern wollen. Also selbst wenn ich eine Brille aufsetze, mache ich das ja auch wieder besser sehen.
Auf jeden Fall.
Ja, das ist ja auch eine Körpererweiterung. Im Verhältnis eine harmlose. Oder ein Holzbein oder sowas wäre das ja auch. Aber
also
da
ist es ja, ich glaube, der Unterschied ist nochmal, also Brille trifft es schon eher, es muss halt wieder so eine Interaktion mit deinem Gehirn stattfinden, dann würden so diese Cyborgs sagen, dann bist du ein echter Cyborg. Also Brille, klar, und eben ganz stark Cochlea-Implantat oder eben bei diesen Magneten, da kriegst du halt ja tatsächlich einen neuen Sinn. Das fängt ja irgendwann an, am Anfang kribbelt das nur so und dann irgendwann fängt dein Gehirn an, das wirklich umzustrukturieren, dass du in der Lage bist, da entsprechend diese Stromfluss wirklich in irgendeiner Form zu empfinden, wie auch immer das aussehen
mag. Also man kann tatsächlich das wirklich als in so einer Art Sinn dann faszinieren.
Ja, ja, also das ist ja ganz allgemein, dass das Gehirn dazu in der Lage ist, solche Sachen auszubilden. Keine Ahnung, ganz klassisches Beispiel ist, wie du ja irgendwie als Linkshänder hat deine linke Hand eine viel größere Repräsentation in deinem Gehirn als deine rechte. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel anfangen würde, Geige zu spielen, dann würde ich ja mit der rechten Hand die Noten greifen und mit der linken nur in Anführungszeichen den Bogen führen. Oder bei Rechtshändern eben entsprechend umgekehrt. So, du fängst ja mit der vermeintlich schwachen Hand, genauso bei Gitarre greifst du ja die Noten. Und das führt dann eben messbar dazu, dass die Finger dieser Hand im Gehirn eine viel größere Repräsentation, ein viel größeres neuronales Netzwerk einnehmen, weil einfach das Gehirn es schafft, da solche Umbildungen vorzunehmen, wenn halt entsprechende Inputs da kommen. Und wenn du dann entsprechend von so einem Magneten im Finger hast, der halt dir einen Input gibt, sobald du halt Stromfluss spürst, dann fängt halt das Gehirn auch irgendwann an, dafür neuronale Netzwerke auszubauen und dann findet das in irgendeiner Form eine Repräsentation, dass du da wirklich einen eigenen Sinn für hast, der über bloßes, ich fühle ein Kribbeln im Finger hinausgeht.
Bist du eigentlich auch Linkshänder?
Ich bin Linkshänder, genau.
Ja, okay. Wir sind auch
das Linkshänder-Trio.
Jawohl. Ja. Aber auch zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast, also ich bin eben auch Linkshänder, aber es gibt auch ganz viele Sachen, die ich dann inzwischen mit rechts mache oder halt mir mit rechts eben angewöhnt habe und das dann für mich auch kein Problem ist. Ich glaube zum Beispiel der Alex, also du bist mehr also du machst wirklich mehr Sachen noch rein mit links als ich, oder?
Glaube ich. Aber ich bin ja zum Beispiel auch jemand, wir alle drei nutzen wahrscheinlich bei die Maus mit der rechten Hand, oder?
Nee, ich mach's links tatsächlich.
Echt?
Ich mach's rechts, ja.
Ja. Ich auch. Also ich
früher war ich sogar ganz hart und habe die Tasten umgestellt. Und das hat immer alle Leute aufgeregt, wenn sie mal kurz auf meinen Computer was machen wollten. Und dann habe ich mir angewöhnt, okay, als Kompromiss lasse ich die Tasten so, wie sie sind. Aber ich stelle die Maus nach links auf jeden Fall.
Ja, interessant.
Ich finde ja in meinem Beruf oder auch zum Beispiel jetzt beim 3D-Shooter zocken, mache ich ja mit links, aber eigentlich nicht eh die wichtigeren Sachen teilweise. Also deswegen ist dann meine linke Hand ja auch sehr involviert und Maus habe ich mir einfach mit rechts angewöhnt, glaube ich, als ich halt das erste Mal nicht an den PC gehockt habe. Ich bin da, glaube ich, gar nicht auf die Idee gekommen, die mit links zu benutzen.
Ja, ich habe mich da irgendwie so gezwungen gefühlt. Ich hatte echt keine Lust, bei jedem Computerspiel die Steuerung umzustellen.
Ja,
Und ja, man hockt sich in einen anderen Computer und das wollte ich irgendwie nicht. Ich find's halt bei Videodrome so interessant, dass man hat ja zum Beispiel dann diese ganzen, also in seiner Hand dann diese ganzen mechanischen Dinger, die doch dann seine Hand durchstoßen und dann diese Waffe halten. Und man sieht ja, das ist ja nichts, was quasi irgendwie sein Wille ist, der das dann steuert, sondern da ist ja was anderes, was ihn steuert. Also er, seine Hand ist ja nicht mehr seine. Also da ist ja quasi noch so eine Art zweite Hand, die sozusagen seine Hand übernimmt und diese Waffe festhält und dann quasi den Trigger runterdrückt und seine Finger sozusagen übernimmt. Und das ist ja so genauso dieses Gegending, dass man ja genau das ja nicht sein möchte. Man möchte ja nicht fremdbestimmt sein und gesteuert werden. Und genau das hat man ja da auf so eine ganz, ganz eklige Art und Weise.
Ich denke aber auch ein bisschen so dann auch das Ende natürlich, was ja auch was mit Selbstbestimmung zu tun hat, oder? Denke ich.
Ja, aber dann hat er wieder seine richtige Hand, mit der er sich ja dann auch erschießt. Ja. Das ist ja seine menschliche Hand, genau. Das Ende ist ja der freie Wille. Das ist ja ein freier Selbstmord im Sinne von, ich mache das jetzt und löse mich von dem und suche was Neues.
Wobei es natürlich auch so eine sehr existenzialistische Sicht ist, so quasi die einzige Freiheit, die uns noch bleibt, ist so die Freiheit, uns das Leben zu nehmen. Beziehungsweise möglicherweise wird er ja tatsächlich eine neue Bewusstseinsebene eingehen, das wird so ein bisschen offen gelassen, aber
das Schöne ist, dass das ja offen bleibt. Ja.
Kommt jetzt nicht sogar ein Remake oder irgendwie, oder ist das nicht schon länger geplant, oder ist das ein Sequel? Irgendwas gesehen letztens, aber ist mir eigentlich auch egal.
Muss ich da nicht nur einfach den Fernseher anschalten und gucken, was da so passiert?
Ich glaube, ich würde noch ganz kurz erwähnen, wie geil ich den Moment fand, eben wo Niki ihm ja eben dann sagt, mach das doch, erschieß dich doch, und dann siehst du ja auf dem Fernseher, wie er sich erschießt, und dann explodiert ja der Fernseher und diese ganzen Fleischbrocken fliegen raus. Das war ein wenig unerwartet und ganz großartig.
Ja. Aber auch, dass er erstmal so eine visuelle Anleitung bekommt, wenn man sich selbst in den Kopf schießt.
Ja, ich frage mich jetzt, ob es nicht interessanter gewesen wäre, also es wäre dieses wünsch dir was, hätte, wäre, wenn, wenn du das gesehen hast und dann hält er die Waffe an seinen Kopf und dann wird einfach auf schwarz geschnitten und du siehst gar nicht, ob er sich erschießt oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich das nicht stärker gefunden hätte, aber vielleicht ist es auch einfach für einen anderen Film.
Ohne den Soundeffekt quasi?
Genau, ja.
Ich fand den Soundeffekt ja irgendwie so dünn. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie mehr Ups erwartet bei dem, aber.
Ich war zufrieden.
Ja, ich habe das Gefühl, dass der Schuss halt dem Ganzen nochmal sowas gibt, so einen richtigen Abschluss oder so. So einen,
klar, so Punkt. Wie gesagt, ich glaube, das ist für einen anderen Film. Ich glaube, hier, der Film wollte ja einen klaren Punkt machen. Ich habe mir zwischendurch wieder sowas, lassen wir es lieber offen. Aber das ist halt auch nicht der Film. Da ist er dann nicht subtil, glaube ich.
Was ist der woanders subtil?
Naja, wir hatten ja schon, dass er zumindest nicht mit dem Holzhammer seine philosophischen Theorien immer einpresst. Es ist nicht so wie bei mein Lieblingsbeispiel ist da immer noch Herr der Ringe, die zwei Türme, wenn Gandalf, Aragorn und Gimli und Legolas da in Edoras einreiten und dann die Flagge von Edoras weggerissen wird und im Matsch landet. So, und ich dachte so, okay. Noch mehr mit dem Holzhammer hättet ihr uns nicht darstellen können, dass hier wirklich alles am Boden liegt. Aber naja, das ist mein persönlicher Lieblingsmoment.
Der Holzhammer-Moment.
aber wir haben es, oder? Was Videotrom angeht. Oder habt ihr noch, brennt euch noch was auf den Nägeln?
Ach, bestimmt, aber fällt mir gerade nicht ein. Ich bin zufrieden.
Nee, ich bin auch zufrieden. Okay. Welche Edition kann man denn empfehlen? Ich glaube, es gibt eigentlich inzwischen in jedem Land eine wirklich gute Blu-ray, oder? Es gibt die wirklich gute deutsche, die nur nicht wirklich billig ist. Ich habe die Arrow, die es in Großbritannien gibt, die ich auch wirklich gut finde.
Ich habe die Criterion aus Amerika.
Ja.
Oh, hast du einen Blu-ray-Player, der amerikanische Blu-rays spielen kann?
Ja, natürlich, selbstverständlich.
Nice. Sehr schön. Ich würde noch abschließend, wenn ihr Lust habt, auf der Letterboxd-Skala das Ganze bewerten, von einem halben bis fünf Sterne und einem Herz. Wenn ihr keinen Bock habt, müsst ihr nicht machen, aber ich mach's, ich schieß auch gleich voraus. Von mir kriegt er 4,5 Sterne und ein Herz. Ich war wirklich voll und ganz angetan, den halben Stern abholen für was ich am Anfang sagte, ich mag nicht so gern diese 80er Jahre, alles ist braun, grau, so, also oder 80er ist übertrieben, weil bei der Fliege hat das, glaube ich, schon nicht mehr in meiner Erinnerung, aber zum Beispiel bei The Brood waren es genau auch diese matschigen Bilder, die Cronenberg da hat. Das ist einfach, finde ich, ästhetisch nicht sehr ansprechend, aber sonst sehr geiler Film.
Ich denke, ich würde ihm 4 geben. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, ob er das Herz kriegt oder nicht. Tendenziell eher ja.
Warst du nicht negativer als ich vorher?
Ja, also ich glaube, das ist halt das Ding 4 Sterne, aber irgendwie fehlt mir so dieses das Gefühl dazu. Deswegen wahrscheinlich eher das Ding, also objektiv, subjektiv, ich finde das bei Letterboxd aber immer schwer. Aber deswegen würde ich, glaube ich, echt sagen, ja, ist eher ein guter Film. Ja. Aber er greift mich halt auf irgendeiner Ebene, fehlt mir irgendwas, was ich halt so mitnehme wie von anderen Cronenberg-Filmen. Deswegen wahrscheinlich halt eher so ein neutrales 4 Sterne.
Ja, also ich glaube, ich würde ihm 3,5 geben und aber dafür ein Herz noch.
Okay, da haben wir ihn doch strategisch eingekreist, würde ich sagen.
Ja.
Und können ihm jetzt unsere Rezension hier in den Bauchschlitz reinrammen.
Ich glaube, ich würde ihm doch das Herz geben jetzt so. Nein.
Also ich glaube einfach, der Film ist auf jeden Fall interessant und man sollte ihn sich angucken, oder? Und ob man ihn jetzt
liebt
oder nicht, genau, schaut ihn euch an, auf jeden Fall. Das ist was Besonderes.
Eine Empfehlung ist der auf alle Fälle.
Genau.
Empfehlen kann ich auch den Abspann-Podcast, denn da könnt ihr die beiden, die hier zu Gast sind und waren, regelmäßig hören. Habt ihr da schon einen Fahrplan, was so demnächst bei euch rauskommt?
Ja, wir sind auch im Horror-Oktober und wir besprechen die komplette Exorzist-Reihe. Haben jetzt schon den dritten Teil aufgenommen, der zweite ist gerade rausgekommen. Es folgen die 2 vierten und dann haben wir auch noch ein paar andere Horror-Oktober-Sachen. Müssen wir schauen, ob wir die alle unterkriegen. The Love Witch wollten wir auf jeden Fall noch aufnehmen und vielleicht noch Pulse. Mal gucken, was wir noch alles schaffen.
Vielleicht noch Pulse, Witchfinder General würde ich ja total gerne nochmal besprechen und keine Ahnung, wir haben beide auch The Endless auf der Liste.
Genau. Wahrscheinlich läuft es auf eine Episode am Schluss hinaus heraus, wo wir dann einfach alle Filme besprechen, die wir gesehen haben, noch, die wir nicht in einer einzelnen Episode packen können, weil wir es, glaube ich, sonst einfach zeitlich nicht hinkriegen.
Ich wollte gerade sagen, die Hälfte ist schon rum des Monats, es wird knapp.
Wir haben erst 2 Episoden veröffentlicht, deswegen.
2 Episoden veröffentlicht, aber zumindest die Hälfte der Filme geguckt.
Genau, immerhin.
Ja. Immerhin. Aber wenn wir alle Exorzistenteile besprochen haben, dann haben wir eigentlich auch einen ganz guten Beitrag geleistet. Und dann waren wir jetzt natürlich noch bei dir zu Gast.
Ja.
Und der René war auch noch bei Bildnachwirkung zu Gast. Also
genau, da haben wir über A Cure for Wellness gesprochen. Der ist, glaube ich, auch heute erschienen. Also heute ist der 17. Ja, 17.
Genau. Ich glaube auch, dass ich ihn vorhin im Podcatcher schon auf Blinken absehe.
Deswegen. Also wir sind nicht untätig im Horror-Oktober.
Sehr schön. Ja. Es hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, dass wir 2 Stunden in der Kurzfolge hier gefüllt haben, spricht für sich. Und ihr seid natürlich sehr herzlich auch in Zukunft hier wieder eingeladen.
Gerne.
Immer. Ja, da hat er auch viel Spaß. Danke für die Einladung. War sehr schön.
Sehr schön. Und ich danke auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen, die bis hierhin durchgehalten haben.
In unserer Kurzfolge.
Genau. Nächste Woche kommt eine lange Folge. Mal gucken, ob die auch 2 Stunden lang wird. Aber immerhin dann wieder mit Produktion und Rezeptionsgeschichte und allem drum und dran zu Das Kabinett des Dr. Caligari. Und ich sag Dankeschön und tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ja. Nice.